Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Heute mit dem Thema aus der Turnhalle auf die große Bühne. Vize Miss Germany will Schule neu denken. Mein Name ist Christian Theiss.
Mein Name ist Tim Bindel und heute ist bei uns
Julia Schneider.
Ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, wir haben es in Staffel 2 geschafft. Hättest du dir das gedacht am Anfang?
So haben wir das nicht geplant, dass das mehrere Staffeln werden. Also nein, ich hätte es nicht gedacht. Aber dass das Ganze kein Ende nimmt, das habe ich eigentlich schon erwartet. Aber ich bin sehr aufgeregt jetzt, weil wir haben eine recht lange Pause gehabt.
Ja, und wir haben ja auch in unserem letzten Teaser sozusagen angekündigt, Harder, Better, Faster, Stronger. Tim, warum? Was wird hier in Staffel 2 Harder, Better, Faster, Stronger?
Riesenproblem mit zweiten Staffeln. Es war bei sehr, sehr vielen Serien, so bei Stranger Things auch schon. Also es wird schwer, wenn man einen Riesenerfolg hat. Muss man eine zweite Staffel rausbringen? Wegen des Geldes, so auch bei uns, Christian.
Und
meistens ist sie viel schlechter als die erste und alle beschweren sich. Aber wir wollen schneller zu den Facts kommen, noch mehr Spaß dabei haben, noch mehr Wissenschaft dabei haben. Wir wollen eigentlich alles verbessern.
Ja.
Ja, und vor allem haben wir dir die Jingles weggekürzt. Ne?
Wir haben einiges neu, liebe Leute. Ihr dürft euch freuen. Und um Tims anfänglichen Optimismus hier bezüglich einer zweiten Staffel in die andere Richtung zu unterstützen. Ich bin großer The Office-Fan, US, mit Steve Carell. Und da ist erst Staffel 2 zum richtigen Durchbruch gekommen. Also Staffel 1 hat niemand so richtig abgefeiert und dann mit Staffel 2 ging die Reise los und ich glaube, bei Staffel 10 mussten sie dann irgendwann Feierabend machen. Vielleicht passiert das uns ja auch.
Also liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr Serienformate kennt, bei denen die zweite Staffel besser ist als die erste, schreibt und ermutigt uns. Also wir sind wieder da. Ich stelle es mir so vor, dass da mindestens 10.000 Leute einfach nur gewartet haben, nicht wissen, was sie machen sollen und jetzt sind wir wieder da. Ja. Also hallo.
Hallo, wenn ihr den Aktualisieren-Button in eurem Podcatcher malträtiert habt, kann ich das nachvollziehen? Und jetzt beim letzten Klick ist die nächste Folge im April 2024, One and a Half Sportsman, Staffel 2, die erste Episode, das dürfte Episode 47 jetzt sein, durchgezählt. Ja, Punkt erstmal, ich freue mich sehr. Und vielleicht ein Punkt noch von uns, Tim. Hast du dir was Spezielles vorgenommen für die zweite Staffel, ganz persönlich, so als Podcast-Charakter?
Noch schlauer sein. Also ich habe mir ein paar Sachen angehört und ich fand es manchmal, du weißt, dass ich immer darauf Wert lege, dass wir diesen wissenschaftlichen Teil auch gut und fundiert arbeiten. Das habe ich mir vorgenommen und ich will mich jetzt mal ein bisschen vorbereiten auf die Folgen.
Ach schön, wie schön. Ja, ich gebe dir ein bisschen was von meiner Vorbereitung ab, aber ich habe mir auch was vorgenommen.
Dich weniger vorzubereiten?
Nicht zwangsläufig, aber um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen kritischer zu sein hier und da und den Finger wirklich auch mal in die Wunde zu legen bei Problemen, die wir vielleicht, ich will nicht sagen, dass wir Sachen weich gezeichnet haben, aber hier und da mal ganz deutlich zu sagen, was meine bzw. unsere wissenschaftliche Position zu gewissen gesellschaftlichen Entwicklungen sind. Vielleicht kann man das auch so, wir haben es ja so ein bisschen angeteasert auch in unseren Instagram-Promos, wir haben, ich glaube, Themen, die die Sportpädagogik und den Sport betreffen in Staffel 2, die vielleicht auch teilweise die Gesellschaft polarisieren. Da spielt der Sport auch eine große Rolle. Und da spielen wir mit, das Spiel.
Christian, das traue ich dir zu. Denn du bist ja nach wie vor in einer Qualifikationsphase. Es darf ja noch weitergehen mit dir nach der Promotion. Ich muss ja nur noch gucken, dass ich meinen Status quo erhalten kann und ich werde ja alt. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Man merkt es, wir sind ein bisschen aufgeregt, Christian. Hier knistert's und wir müssen erst wieder reinkommen. Und Gott sei Dank müssen wir gar nicht so aufgeregt sein, weil wir heute als Gast einen waschechten Medienprofi haben. Julia Schneider schon angekündigt. Wir erklären alles mit allem drum und dran oder sie selbst auch, wer sie eigentlich ist. Aber die meisten, die es hören, werden sie kennen. Aber wir starten mal ein bisschen anders rein, indem wir 8 am Anfang platzieren.
Christian, ja, wir haben praktisch unsere Jingles weggekürzt in sozusagen inhaltliche, wie sagt man das, Tim, Kurzblöcke oder sowas, Anmoderation und der Anfang nennt sich auf Englisch, bin so ein englischer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Triple A, 8 am Anfang. Aha. Ja, Triple A. Ja, 8 am Anfang. Ja. Ja, versteht man?
Triple A.
Ja, Triple A.
Ach, da steht da auch, das ist hier Triple A. Ne? Da steht sie noch davor.
Genau.
Ja.
Das heißt, wir werden jetzt abwechselnd, Tim und ich, 8 Halbsätze, ja, Halbsätze unserer lieben Julia hier, die wir heute da haben, präsentieren. Und du darfst die praktisch vollenden. Ja.
Freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. Ja,
freu dich drauf. Da bist du richtig da erstmal. Du brennst schon auch mitzureden. Aber wir warten mal ab, was da erstmal aus den 8 kommt. Christian, du fängst an. Ne?
Genau, und ich fange an. Wir starten mit Triple A, 8 am Anfang. Liebe Julia, ich bin hier im Podcast, weil
ich total geehrt bin, die zweite Staffel eröffnen zu dürfen und mich riesig gefreut habe, dass ihr mich gefragt habt, ob ich vorbeikommen möchte.
In meinem Job höre ich am häufigsten, dass
Mathematik irgendwie ganz schön schwierig ist und die Frage, wofür brauchen wir das eigentlich?
Wenige Leute wissen über mich, dass
ich mal deutsche Meisterin im Stand-Up-Paddling war.
Ich würde das folgende Schulfach am schlechtesten unterrichten, weil
Musik, weil ich absolut nicht singen kann. Es gibt Leute, die behaupten, es würde gut klappen. Ich nicht.
Folgende zwei Wörter müssen Tim und Christian irgendwann im Podcast möglichst unauffällig unterbringen.
Ich würde einmal gerne das Wort Straßenbahnhaltestellen-Schilderfabrik hören wollen. Könnt ihr euch jetzt
da
überlegen.
Da wünsche ich mir, dass mein Stift funktioniert bei dieser Gelegenheit.
Ja, ich merke schon, die Preparation hier ist super. Ja. Und das zweite Wort.
Das erste nimmst du, das mit der Straßenbahn.
Ist, jetzt müssen wir noch ein bisschen was Inhaltliches hier liefern. Du hast mir jetzt hier schon als Medienprofi angekündigt.
Inhalt ist gut, das passt gut für meine Vorbereitung, Tim, gell? Wissen wir schon.
Total. Du kannst es auch noch hinten stellen, noch, Julia.
Ja, gib mir mal noch eine Sekunde.
Gib mir mal hier noch zu Ende, genau. Tim, du bist bereit?
Sportunterricht kann sehr unangenehm sein, wenn
es 30 Grad draußen hat und du keine Halle hast.
Während der Podcastaufnahme hoffe ich, dass
wir hier einfach eine richtig coole Zeit haben.
Diese Folge höre ich
direkt am Tag der Veröffentlichung.
Sehr gut. So. Und jetzt atmen wir alle mal tief durch. Du musst noch ein Wort nachliefern. Irgendwann, das kannst du unauffällig unterbringen. Aber jetzt erstmal so ein ganz normales Hallo und schön, dass du da bist. Eine ganz besondere Frau bei uns. Aus mehreren Gründen. Ich versuche mal ein paar Sachen zu nennen und du ergänzt das. Also das Allerwichtigste und das Aktuellste und das irgendwie vielleicht auf den Zeitungen vorne draufsteht, ist, du bist Vize-Miss Germany. Dazu müssen wir ein bisschen was sagen gleich, weil, glaube ich, nicht jeder den Wettbewerb kennt, so wie er es sich darstellt. Außerdem bist du auch selber sportlich aktiv, sportbegeistert, betreibst CrossFit, warst früher eine aktive Sportlerin, hast eben auch mit dem Turnen zu tun und bist Vorsitzende der Deutschen Turnjugend. Und ganz wesentlich, das hängt auch mit dem Miss Germany, Vize-Miss Germany-Titel zusammen oder mit der Initiative, du willst nicht weniger als das Bildungssystem reformieren. Da erstmal Punkt. Und Julia, bitte ergänz nochmal, weil es ist recht viel und vielleicht kannst du trotzdem nochmal.
Genau, ich glaube, das, was ich immer ganz gerne sage, ist, dass mein Leben aus Bildung, Bewegung und Engagement steht und eigentlich alles, was ich irgendwie tue, sich in diesen drei Wörtern irgendwie widerspiegelt. Ansonsten, wenn man mich fragen würde, was so meine Rollen sind, die ich so im Alltag einnehme, dann bin ich Lehrerin an einem Gymnasium in Offenbach. Und ansonsten Sportfunktionärin, Lobbyistin und eben seit neuestem auch Vize-Miss Germany. Und das sind alles ja oft Begriffe, die immer sehr negativ behaftet sind. Und vielleicht macht das auch genau das für mich den Reiz aus, dass die Leute halt dann auch zweimal hingucken und sagen, du Sportfunktionärin, du bist doch gar kein alter weißer Mann. Du irgendwie Lobbyistin, weil auch das immer sehr negativ behaftet ist. Und ich finde, da reiht sich Vize-Miss Germany eigentlich auch ganz gut ein.
Mhm. Genau, und das ist ja so dein deine Bühne sozusagen, steht ja auch in unserem Titel gewesen, um das Thema gesellschaftlich zu platzieren. Aber ihr merkt schon, ihr Lieben da draußen, wir haben gar nicht so einen strukturierten Aufbau, so dass wir jetzt im allgemeinen Blabla sind und uns ins Thema arbeiten, sondern wir vermischen das Ganze so ein bisschen. Und ich möchte ein bisschen niederschwellig eintreten mit dir, Julia, und sagen, ja, Schule ist ja auch heute unser Thema und Sportlehrerinnen, Sportlehrer. Geh doch mal zurück ein paar Jährchen. Warum hast du dich für das Studium von Bachelor und dann Master of Education entschieden?
Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer klassischen Beamtenfamilie. Also mein Papa ist bei der Polizei, meine Mama ist Grundschulleiterin in Brandenburg. Und eigentlich wollte ich nie Lehrerin werden. Meine Mama hat immer gesagt, mach das nicht, ist irgendwie ein anstrengender Job und der wird immer schlimmer. Und dann kam der Papa, der gesagt hat, ja, aber das ist doch ein sicherer Job und als Frau und Mensch, ein sicheres Einkommen und überleg doch mal. Und dann war ich irgendwann 13. Klasse und dann hieß es, ja, was mache ich denn? Und dann gab es irgendwie so zwei Sachen, die in meinem Leben halt eine große Rolle gespielt haben. Das heißt, ich habe halt die meiste Zeit im Sportverein verbracht, im Turnverein, war dann irgendwie als Übungsleiterin, Kampfrichterin unterwegs und fand das irgendwie cool und dachte, ja, Sport ist schon irgendwie cool und das würde ich gerne auch beruflich machen. Und dann war ich auch immer sehr gut in Mathe und habe aber schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass Mathe nicht alle gut konnten. Und dann dachte ich so, naja, wenn ich das beides irgendwie vereinen möchte und auch irgendwie das weitermachen möchte, was ich jetzt mache, dann studiere ich doch irgendwie Lehramt. Und dann habe ich in Potsdam 2010 angefangen, Lehramt zu studieren.
Ja, weil eine konkrete Nachfrage dazu, das geht nämlich vielen so und mir glaube ich sogar auch, dass, und da würde ich gerne eine kurze Rückfrage zu stellen, hättest du Lehramt studiert, wenn es den Sport nicht gegeben hätte, weil, kurze, kannst kurz drüber nachdenken, weil wenn man mit einigen Studis so spricht, ist es häufig die Wahl, ja, Sport auf alle Fälle, was studiere ich denn dazu? Ja, und dann ist man halt irgendwie in Mathe so ganz gut gewesen, bei mir ungefähr auch, war das auch so. Und wie war das bei dir? Hättest du Lehramt studiert, wenn der Sport nicht gewesen wäre?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe auch Lehramt studiert, weil mir die Alternativen gefehlt haben. Also ich glaube, wenn man mir auch nochmal aufgezeigt hätte, was man vielleicht mit einem Interesse in Sport auch hätte alles noch studieren können oder was es eben auch für coole Berufszweige gibt, die ich jetzt auch erst später kennengelernt habe, dann hätte ich wahrscheinlich kein Lehramt studiert. Also ich habe schon auch während des Studiums gemerkt, dass dieses System, in dem ich jetzt arbeite, mir vielleicht doch ein bisschen zu starr ist. Und ja, aber ich glaube nicht. Also von daher war es schon ähnlich wie bei dir. Wenn ich noch ein Drittfach hätte machen können, wäre es wahrscheinlich noch Geografie gewesen. Mhm. Aber okay. Zwei reichen, glaube ich, auch aus.
Das ist sicherlich besser als ein Job in der Straßenbahnhaltestelle, Schilderfabrik. Aber trotzdem ist es natürlich
früh.
Ich habe es einfach hinter mir.
Okay.
Aber trotzdem ist ja aktuell, das liest man ja vermehrt, es ist ja ein Problem, Nachwuchs auch für das Lehramt zu bekommen. Also es ist ein Beruf, der war früher mal total angesehen und sehr, sehr beliebt, wenn ich mal ein paar Jahrzehnte zurückgehe. Und jetzt bröckelt das Ganze. Und man muss sich jetzt schon einfallen lassen, wie es aktuell passiert ist. Also auch mit einem Fach jetzt in die Schule reinzugehen, im dualen Ausbildung reinzukommen und Ähnliches. Also das hat auch so seine Tücken mit dem Lehramt. Vielleicht kannst du das mal aus deiner Position heraus bewerten. Also ist es dann doch nicht so geil, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich habe es mir nie geil vorgestellt. Ja. Also ich wusste ja schon irgendwie, ich meine, das Schöne ist ja, es war ja jeder mal in der Schule und das ist irgendwie, was man weiß irgendwie oder man erahnt, was einen da erwartet. Und ich glaube, das, was viele unterschätzen und das ist auch das, was ich jetzt immer so gespiegelt bekomme von Freunden, die irgendwie dann auch mitkriegen, wie mein Lehreralltag irgendwie dann auch aussieht, gerade als ich noch auch eine volle Stelle an der Schule hatte, dass das, was man quasi per se sieht von Lehrern, immer dieses Vormittag recht, Nachmittag frei und unfassbar viele Wochen Ferien, das ist es ja nicht. Ne? Also wir haben irgendwie die Unterrichtsvorbereitung und der Unterricht selbst und meinetwegen auch die Korrekturen. Da gibt es ja Studien drüber, dass gerade Gymnasiallehrer arbeiten ungefähr 33% Unterricht. 33% ihres Jobs sind eben unterrichtsnahe Tätigkeiten, korrigieren. Da sind drin die Vorbereitung, ne? Irgendwie auch mal einen Projekttag vorbereiten, also ne? Gruppenarbeiten, alles, was so dazugehört. Und mittlerweile sind 33% des Jobs Bürokratie. Also ich stehe manchmal im Sekretariat und denke so, wow, ich glaube, ich bin eine der bestbezahltesten Sekretärinnen der Welt, wenn ich da einfach stehe, eine Stunde lang und irgendwelche Sachen in Akten abhefte. Wenn ich Klassenfahrten vorbereite, dann fühle ich mich wie ein Reisebüro, weil dann muss man gucken, ne, wir hatten jetzt vor kurzem eine Englandfahrt, dann geht es darum, haben alle Schüler denn ein Visum, weil England gehört nicht mehr zur EU. Und es sind so viele Sachen, die sieht man als Otto Normalverbraucher nicht, der keinen Einblick hat in das, was Lehrer arbeiten. Und dann kriegt man halt auch immer noch gesagt, du musst das noch einhalten und das ist das Curriculum und bitte musst du jetzt auch das Thema noch mit einbauen und wir müssen hier noch Aufgaben zu machen. Ach und übrigens, jetzt finden hier noch 6 Konferenzen statt, wir müssen uns hier nochmal ein Team gründen und dann hast du noch Elterngespräche, was ja auch wichtig ist und ich glaube, gerade für diese Sachen hätte ich sogar noch gerne viel, viel mehr Zeit. Aber das, was, glaube ich, den Lehrerberuf so unattraktiv macht, ist, dass die Aufgaben, die Lehrkräfte machen müssen, immer, immer mehr werden und wir es aber nicht schaffen zu kürzen. Und gerade weil wir so wenig Nachwuchs haben, im Lehrerjob, werden die Leute, die das umsetzen vor Ort, auch immer noch weniger. Und dann kommt Digitalisierung, Datenschutz, Hygienemaßnahmen, alles dazu und es wird alles umgesetzt von Lehrern.
Womit das zusammenhängt und wie das auch vielleicht mit deinem Vorstoß zusammenhängt, Bildung reformieren zu wollen, das denke ich ist heute ein zentrales Thema. Wir können es nochmal ein kleines Stück zurückstellen, weil glaube ich bei vielen HörerInnen noch hängen geblieben ist, dass du Vize-Miss Germany bist und noch nicht ganz klar ist, was das eigentlich ist. Ich glaube, das muss man tatsächlich erklären. Vielleicht machst du es.
Sehr gerne. Also bei Miss Germany, an das Format denken viele an den Schönheitswettbewerb. Es ist quasi noch das Format von früher, allerdings sucht Miss Germany seit 2019 keine Schönheitsikonen mehr, sondern Frauen, die Verantwortung übernehmen. Also Frauen, die sich Themen widmen, die in unserer Gesellschaft eine Relevanz haben. Frauen, die eine Mission haben und sich eben mit Leidenschaft für diese einsetzen und einfach was verändern wollen. Und ich war am Anfang auch sehr skeptisch, das gebe ich zu, über das Format und habe gedacht, ich bewerbe mich da einfach mal. Also es gibt auch keine Vorwahlen mehr. Früher gab es ja auch Miss Hessen, Miss Schleswig-Holstein. Das gibt's alles nicht mehr. Das heißt also, die Inhaber von Miss Germany, das ist der Max Klemmer, der führt das Unternehmen gerade in dritter Generation. Also auch das wissen, glaube ich, die wenigsten. Das ist ein Familienunternehmen. Und Max hat sich damals mit seinem Team hingesetzt und hat gesagt, irgendwie im Bikini über den Laufsteg laufen, das ist nicht mehr zeitgemäß in das Frauenbild, was wir in der Gesellschaft haben. Und hat sukzessiv jetzt eben mit seinem Team das Format umgewandelt. Und ich kann jetzt, nachdem ich einmal das komplette Format durchlaufen habe, zu sagen, das, was dieses Team und was dieses Unternehmen an Werten mitbringt und an visionären Ideen, wie wir unsere Gesellschaft vielleicht besser machen können, kann ich zu 100% unterstützen. Und jetzt hast du gesagt, wie bin ich Vize-Miss Germany geworden? Das heißt, ich habe mich letztes Jahr im Sommer dort beworben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte was im Bildungssystem verändern und habe überlegt, ob es über Politik geht oder ob wir es vielleicht sogar aus dem System heraus über so eine Karriere im Ministerium hinkriegen. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich glaube, dass das nicht funktionieren wird, weil wenn es funktionieren würde, hätte das wahrscheinlich schon jemand gemacht, sondern ich glaube, wir brauchen irgendwann auch das Commitment in der Gesellschaft zu sagen, wir wollen Schule besser machen. Und dann habe ich mich beworben als eine von 15.000 und im Schnelldurchlauf war ich eben jetzt Ende Februar unter den Top 10 auf der großen Bühne im Europapark beim Finale und bin dann da vor Ort noch in die Top 5 gekommen und darf mich jetzt offiziell Vize-Miss Germany nennen.
Geil!
Ja, wunderbar, yes. Geil.
Auf und ich jeden bin Fall richtig geil. Stolz auf herzlichen, diesen Vize-Miss Germany-Titel.
Herzlichen Glückwunsch.
Total auf alle Fälle. Herzlichen Glückwunsch.
Und ich finde es auch gut und wichtig, dass du die, ich sag mal, die Neuheit oder das Anderssein des Formats seit 2019 nochmal beschrieben hast, weil ich habe ja am Anfang hier schon angeteasert, dass ich klar Stellung zu gewissen Sachen beziehen werde und wer jetzt vielleicht mal Miss Germany 2024 googelt, da muss man auch ganz klar sagen, der wird auf einen ekelhaften Shitstorm stoßen und das sage ich ja auch so ganz deutlich, den der Siegerin entgegengeschlagen ist von vermeintlich ich nenne es jetzt mal nicht deutschem Aussehen. Also vielleicht kannst du auch ein, zwei Worte gleich dazu noch sagen. Also Gerne. Da muss man ja wirklich zu sagen, da tun sich Abgründe auf und
ist die Gesellschaft bereit für diese Alternative?
Also, ich glaube, die Gesellschaft ist noch nicht bereit, aber genau deswegen ist das ja der Weg, den man gehen muss. Und ich bin, glaube ich, deswegen auch noch viel glücklicher, dass Apameh Schönauer ist die amtierende Miss Germany. Api ist mit 6 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen, ist Architektin, sehr erfolgreich in ihrem Job. Sie ist zweifache Mama, hat eine deutsch-iranische Familie gegründet und setzt sich eben dafür ein, dass Frauen eben die beste Version ihrer selbst sein können. Und wenn man jetzt merkt, was sie da für ein Hate abbekommen hat, gerade auch in Richtung Rassismus, aber eben auch in Richtung Schönheit, ne? Also es gibt Kommentare, die heißen, wenn das die schönste Frau Deutschland ist, dann brauchen wir uns nicht wundern. Und es geht nicht nur der Miss Germany so, sondern auch wenn ich in meinen DMs auf Insta gucke, dann gibt's halt auch Udos und Jürgens, die sich da melden und sagen, also wenn man mich fragt, sollte es weiterhin um Schönheit und Optik gehen, wo ich sage, ja, aber es ist gut, dass man dich nicht fragt, weil darum geht's heutzutage in der Gesellschaft nicht mehr, sondern wir müssen endlich dahin kommen, dass irgendwie egal, ob Mann, Frau, egal welcher Religion, jeder irgendwie hier in Deutschland seinen Beitrag dazu leisten kann, dass unsere Gesellschaft irgendwie vorankommt. Und wenn wir uns angucken, wer da kommentiert und wie da kommentiert wird, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir eben vielleicht auch im Bildungssektor nicht mehr Vorreiter sind und dass wir einen Fachkräftemangel haben und dass wir eben auch ein Thema haben mit Migration und Rassismus. Denn da würde ich auch gerne andere Vize-Miss Germany zitieren, die Adjoa, die hat gesagt, wir haben gar keine Migrationskrise, sondern wir haben einfach eine Empathiekrise. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Ja.
Vielleicht noch ein Punkt dazu, weil ich auch natürlich auch kritische Nachfragen stellen möchte dazu. Wurde das dann ordentlich vom Veranstalter auch die Veränderung dieses Formats? Wird das ordentlich kommuniziert? Frage ich mich, ja. Also natürlich denkt, ich glaube, wenn man, das ist ja auch erstmal nicht schlimm, wenn man an Miss Germany denkt oder auf die Straße geht, dann schwingt da natürlich für viele das Thema Schönheit mit. Die Veränderung des Formats begrüße ich total. Frauen, die eine Vision haben, Frauen, die was Tolles vertreten. Wie kannst du das bewerten? Wurde das insoweit kommuniziert, dass das, oder ist vielleicht das Format überhaupt für solche Anliegen geeignet, weil es doch so klar gebrandet ist mit dem Thema Schönheit? Ich glaube, die Frage muss sich auch der Veranstalter oder der Organisator letztendlich gefallen lassen.
Absolut, und da kann ich auch sagen, da hat der Max auch eine Antwort drauf. Also ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt und habe gesagt, warum hat man denn nicht einfach Miss Germany abgeschafft und ein neues Format kreiert? Und aus marketingtechnischer Sicht, und da habe ich mich lange auch mit Max drüber unterhalten, sagt er, Miss Germany ist eine Brand, da hören die Leute erstmal zu, ne? Also deswegen, wir tragen auch noch diese Schärpe und das ist eigentlich ganz cool, ne? Wer Schärpe trägt, trägt Verantwortung, hat Ann-Kathrin auch einer der Top 10 Teilnehmer gesagt. Da gucken die Leute erstmal hin. Und es ist genau wie, warum ich auch gefragt wurde, warum ich auf der großen Finalbühne ein langes silbernes Glitzerkleid getragen habe. Ich habe gesagt, natürlich geht's hier um Schönheit. Ich saß auch an dem Tag 4 Stunden im Herren-Make-up. Und es ist auch okay, weil das können wir Frauen auch sein. Und wenn mir dann 20.000 Leute mehr zuhören, weil ich eben ein Glitzerkleid antrage und irgendwie die Haare schön habe, weil ich mich selber total wohlfühle in der Rolle, dann kann ich auch viel besser meine Mission vertreten. Und allein diese Brand, ne, die ist ja da, Miss Germany zu nutzen und zu sagen, hey, wir machen aus was irgendwie gerade vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, was zeitgemäß ist, das ist doch total geil und ich feiere das mega gerade mittlerweile, weil ich möchte ja auch aus einem alten, verstaubten Bildungssystem irgendwie was Zeitgemäßes machen und ich fände es viel cooler, wenn wir öfter da hingehen und zu sagen, hey, wir haben hier was, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß und bevor wir alte Sachen wegschmeißen, lass es uns doch recyceln oder sogar upcyceln und irgendwie was Cooles draus machen. Und genau das hat Miss Germany gemacht und so ein Change-Prozess dauert. Das heißt also, es wird auch noch ein paar Jahre dauern, ehe das in allen Köpfen angekommen ist. Aber dadurch, dass sich in jedem Jahr, jetzt in den letzten beiden Jahren, gab es jeweils 15.000 Bewerberinnen. Mhm. Und wenn jede einzelne davon in ihrem Umfeld darüber spricht, was Miss Germany jetzt ist und wofür Miss Germany steht, dann haben wir in ein paar Jahren alle in Deutschland erreicht. Und es gibt mittlerweile auch andere Länder in Europa, die sich das System auch angucken. Ich glaube, Frankreich fangen auch an, darüber nachzudenken, das zu übernehmen. Oder haben das, glaube ich, das Konzept auch schon übernommen. Und dann brauchen wir später auch keine Miss Universe mehr, wo es darum geht, immer noch im Bikini rumzulaufen. Von daher 100% Support für Miss Germany.
Also da war ich auch wirklich froh und, was ich selten bin, dann doch stolz auf Deutschland, dass man sowas Modernes und einen Feminismus dann auch so deutlich zeigt. Das ist ja weltweit, hat das ja wenig andere Beispiele so in dem Bereich. Und ich finde das gerade so auch in dem Kontext so wichtig, weil wo unsere auch deutsche Gesellschaft sich gerade hinbewegt, natürlich auch eine ganz andere Richtung deutlich wird, ne, wo also wieder Dinge konservativ werden wollen. Und wir haben einen deutlichen Rechtsruck, den wir in der Demokratie bekämpfen müssen. Demokratiegefährdende Tendenzen. Hielt ich das für eine sehr, sehr wichtige Sache, auch dass die Brand eben so erhalten wird, dass gebrochen wird mit dem Thema. Vielleicht nochmal ein paar Inputs, was du da erlebt hast. Also ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auch einiges angesehen und dann gab es dann auch so Masterclasses, hieß es beispielsweise, Expeditionen. Also und mein Eindruck war, da werden ja auch tatsächlich wichtige auch Frauenthemen oder wird der Feminismus auch deutlich angesprochen, wenn es zum Beispiel darum geht, schaut mal, irgendwie die KI ist männlich dominiert in dem, wie sie geschaffen ist. Oder es ging um Kolonialismus und Ähnliches. Also da wurde richtig gelernt oder wie beschreibst du das? Vielleicht kannst du noch ein paar Anekdoten.
Ja, sehr gerne. Also ich kann selber von mir sagen, dass ich in dieser Zeit, also das Bewerbungsschluss war letztes Jahr 31.07. und ich glaube in der ersten Augustwoche habe ich Bescheid bekommen, dass ich eben aus diesen 15.000 Bewerberinnen es in die Top 100 geschafft habe und in der Zeit jetzt bis zum 24.02. Bin ich unfassbar gewachsen. Ich habe richtig viel dazugelernt. Ich glaube, in all dem, was ich gemacht habe, bin ich noch mal professioneller geworden. Und das liegt einfach daran, dass so, wie man auch quasi mit den Teilnehmerinnen, egal ob du in den Top 100 warst, in den Top 40 warst, umgegangen ist und was man denen geboten hat, kann ich eigentlich nur jeder jungen Frau raten, die irgendwie eine Mission hat oder eine Vision hat, sich dort mal zu bewerben. Weil allein dieser Weg dahin, selbst wenn man am Ende nicht im Finale ist, ist eine unfassbare Bereicherung und du benutzt ja häufig gerade den Begriff Feminismus, da bin ich gar nicht so ein richtiger Freund oder keine richtige Freundin von. Mhm. Ich mag den Begriff Female Empowerment und das ist genau das, was ich da erlebt habe. Das heißt, wir sind aus der Top 100, ging es dann in die sogenannte zweite Runde. Dort gab es sogenannte E-Castings, die wurden alle immer live gestreamt auf Twitch, also kann man auch gerne nochmal reinschauen, wo dann eben alle 100 Kandidatinnen, die eben noch dabei waren, in so Dreier-, Vierer-Runden in einer kleinen Videokonferenz nochmal über ihre Mission gesprochen haben. Und viele dann auch noch fragen, wer hat denn entschieden, wer dann weiterkommt? Also es gab immer eine Juryentscheidung, die hat sich auch je nach Runde anders zusammengesetzt. Es gab ein Jurymitglied, die Jill vom Unternehmen, die uns eigentlich auch die ganze Zeit begleitet hat. Und es gibt 3 Kriterien, nach denen ausgewählt wird. Das ist einmal Inspirationsfähigkeit, dann die Professionalität und jetzt habe ich so oft wiederholt und das dritte ist weg.
Das ist ja menschlich.
Dann das Entwicklungspotenzial. Also wir haben natürlich auch geschaut, ne, wen können wir entwickeln? Und wer ist vielleicht auch die richtige Person oder die geeignete Person für die Mission, die vertreten wird? Und dann wurde eben nach den E-Castings verkündet, wer in den Top 40 ist. Da habe ich es dann auch hingeschafft. Mit allen Top 40 Kandidaten waren wir dann auf der Her Career in München, auf einer großen Frauenkarrieremesse und haben dort das erste Mal dann auch vor einem Live-Publikum in einem Panel-Talk gesprochen. Daraus haben sich dann die Top 20 gebildet. Und schon während, also schon im Wechsel, glaube ich, zwischen Top 40 und 20 oder sogar schon vor Top 40, habe ich gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm, weil so viel passiert ist, hatten wir schon das erste Coaching auch mit einer Mentaltrainerin, die uns auch nochmal damit konfrontiert hat, da nochmal drüber nachzudenken, was sind denn unsere Werte, welche Werte vertreten wir denn, wie sind diese Werte gekoppelt mit unserer Mission, also auch viel, was das Thema Reflexion angeht, viel auch, wie kann ich selber irgendwie an mir wachsen. Und dann waren wir, das war schon, glaube ich, das erste krasse Highlight, eine Woche lang in Berlin für die Top 20 Auswahl. Und da hatten wir tatsächlich richtig coole Masterclasses. Also neben Yoga und eben noch Mentaltraining hatten wir Masterclasses mit We Are Sparks. Das ist die Firma von Petra Neftel, wo unter anderem auch Wolke Hegenbart für uns als Referentin auch vor Ort war. Und da haben wir uns das Thema Keynote Speaking, Personal Branding, dann auch Pressetrainings, also wie gehen wir auch mit kritischen Nachfragen von Pressen um. Und da hat man uns richtig, richtig gut drauf vorbereitet, auch über unsere Mission zu sprechen. Wie schaffe ich es, meine Mission in 90 Sekunden zu pitchen, sodass die Leute mir auch zuhören? Und da habe ich schon super viel mitgekriegt. Das war auch eine Achterbahn der Gefühle, weil man direkt immer dachte so, oh Gott, hier sind so viele krasse Frauen, warum bin ich eigentlich hier? Aber da hat man auch gemerkt, dass man sich untereinander total unterstützt hat und sich auch noch gegenseitig geholfen hat. Wie kann die Mission der anderen noch schärfer werden? Was ist daran vielleicht noch unklar? Und was ich so cool fand, war, dass ich jedes Mal gefragt wurde, und ist ja voll der Zickenteurer, wie ist das mit 20 Frauen in einer Woche? Und am Ende kann ich sagen, es war mega cool. Also ich habe da wirklich aus vollem Herzen neue Freundinnen gewonnen, mit denen ich auch jetzt noch super guten Kontakt habe. Ich trage heute ein Armband von einer guten Freundin, mit der ich mir in dem Top 20 das Zimmer geteilt habe. Und das ist halt genau das, was wir, glaube ich, brauchen, um unsere Gesellschaft voranzubringen. Dieses, wie können wir miteinander wachsen und nicht, wie kann jeder Einzelne.
Life-changing.
Absolut. Also für mich tatsächlich life-changing.
Okay, kritische Nachfragen, wurdest du darauf vorbereitet? Christian
Schild, nur noch kritische Nachfragen. Hat sich vorgenommen, kritische Nachfragen, ich wollte schlauer werden.
Ich hau ihm gleich noch ein fieses Wort um die
Ohren. Ich wollte alle Wörter um die Ohren hauen, wie du magst.
Sei du kritisch, ich bin gleich schlau.
Du kannst gerne schlau, ich bin beides zusammen.
Da bin ich sehr gespannt.
So, pass auf. Also, basically kann man sagen, für deine Mission, Miss Germany, Mittel zum Zweck, korrekt?
Jein.
Christian.
Das ist wirklich eine schöne Frage, das ist total gut.
Instrumentalisierung des Wettbewerbs für deinen eigenen Zwecke. Pfui.
Genau. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, ist doch toll.
Ist super, also genau das ist die Antwort, die wir auch
sehen. Ich glaube, da kann man ja sagen.
Ja, nein, ich finde ja, zu solchen Fragen darf man auch ehrlich sagen, ey, meine Mission.
Und genau, also das ist genau das. Also ich mache das nicht für den Fame. Ich meine, ich bin Beamte, du kannst genau nachlesen, was ich verdiene. Also ich mache es nicht dafür, dass ich irgendwie ein festes Gehalt habe, sondern es ging darum, dass mein Thema eine Plattform bekommt und dass wir als Gesellschaft darüber nachdenken, wie wir Schule neu denken und ob das, was in Schule passiert, noch zeitgemäß ist.
Und du hast einen Titel. Christian, du hast vielleicht, weil dieser Podcast ja keinen Jingle mehr hat und jetzt einfach so voll sachlich schon so reingeht, mache ich mal einfach einen Break und sage, Christian, was ist eigentlich deine Mission? Hast du eine Mission so im Leben?
In unterschiedlichsten Lebensbereichen habe ich Missionen.
Denk mal drüber nach, 10 Sekunden. Du hättest jetzt die Möglichkeit, auch einen Wettbewerb zu nutzen, deine Mission zu nutzen. Man kriegt 25.000 Euro übrigens, wenn man das dann gewinnt. Und die kannst du für deine Mission dann nutzen, Christian. Hast du eine Mission? Irgendwas, was dir wichtig ist in der Gesellschaft, darum geht es bestenfalls, also nicht für dich nur jetzt, ne? Mhm. Also nicht eine neue Kaffeemaschine für 25.000 Euro, ist keine Mission, gilt nicht.
Ja.
Das heißt, kannst du nachher so einen Ticken drunter machen.
Ich mache gerne einen Ticken drunter, aber es ist auch ganz einfach, glaube ich. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir mehr interkulturelle Kommunikation sowohl in Deutschland als auch durch Europa hätten, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zumindest auf einem weit geringeren Level existieren würden.
Würdest du in die Richtung gehen?
Das bedrückt mich aktuell, weil ich ja auch viel auf Reisen bin und ich glaube, dass wenn man andere Kulturen, Städte, und da muss man nicht um die ganze Welt reisen, nur auch selbst in Europa kennenlernt, das wäre so meine Mission, dass man dann Vorurteile abbauen kann.
Ja, ich glaube, da gehen wir in eine ganz ähnliche Richtung. Also meine würde auch in die Richtung gehen, dass es darum geht, wie kann ich andere verstehen. Mir geht es jetzt gar nicht um Interkulturelles unbedingt, aber zum Beispiel auch in der Erziehung Kinder oder Jugendliche oder wie kann ich das Gegenüber eigentlich verstehen, was für mich auch sowas eine Form von Liebe ist. Also wie kann es darum gehen, dass es mir wichtig ist, was andere wollen und wie kann ich das zu meinem Thema machen. Das finde ich schon. Und du hast eben auch mal gesagt, Empathiekrise hätte eine Miss Germany Kollegin oder einer Teilnehmerin gesagt. Das sehe ich ganz ähnlich so. Das ist das, was der Gesellschaft fehlt, sich nicht mehr reinfühlen zu können, jetzt auch in diesen gruseligen Situationen, die wir global erleben.
So, wir haben zwar keine Jingles mehr, aber
Achtung, Achtung.
Weil nach 30 Minuten haben wir gesagt, Tim, bauen wir wieder so einen kleinen inhaltlichen Block ein und wieder in meinem schönen Englisch, ja, Triple TH kommt
kannst
jetzt.
Kannst du, wenn du immer die Triple A einbaust, ich würde gerne einmal die 4F von dir haben für den Deutschen Turnerbund. Das ist natürlich mein Herzensanliegen. Du musst ja,
aber wir haben kein Triple A mehr, wir haben jetzt Triple TH, nämlich 3 to take home. Ja, dreimal T, einmal H. Triple TH, 3 to take home, ihr Lieben da draußen. Ja, ja. Mhm. Und jeder von uns darf jetzt ein Kurzstatement einbauen, was ihm in den letzten 30 Minuten so direkt hängen geblieben ist, was er mit nach Hause nimmt, so sozusagen. Ja, Julia, für dich ist es vielleicht schwierig, weil wir noch nicht so viel, wir haben auch schon ein bisschen was. Also, du kannst auch was überlegen, aber Tim, vielleicht zuerst wir zwei. Mhm. Was ist für dich neu, was ist für dich spannend, was würdest du gern an Input mit nach Hause nehmen?
Also für mich ist erstmal zentral jetzt aus der ersten halben Stunde, dass es eine Unterstützungsform gibt für eine sogenannte Mission und dass man auch Female Empowerment, hat Julia das genannt, dort stark macht, dass das in Deutschland unterstützt wird mit einem klassisch konservativen Wettbewerb, der jetzt umgewidmet würde für so eine tolle, sinnvolle, absolut demokratisch nützliche Angelegenheit. Das ist so meine zentrale Message erstmal und ich würde dann im Folgenden eben auf die Mission dann eingehen.
Ja, genau. Ich nehme auch das ganz klar, möchte ich nochmal unterstreichen, weil das ist auch, glaube ich, vielen Hörerinnen und Hörern da draußen, die sich mit dem Thema Miss Germany auch nicht so beschäftigen, dass es wirklich eine Neuartigkeit des Wettbewerbs gibt. Also lasst uns das wirklich dick unterstreichen. Das ist eine neue Ausrichtung, Julia, seit 2019, korrekt, gibt, ja, hier wird genickt, 2019 gibt, wo, ich sag nicht, hast du ja auch nicht gesagt, das Thema Schönheit komplett in den Hintergrund rückt, dann, oder.
Aber es geht nicht mehr um Schönheit.
Genau, ja.
Aber man darf Schönheit positionieren.
Man darf sich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Mhm. Also ich glaube, wenn man, und das ist auch das, wie wir das auch so gelebt haben, wenn man was vertreten möchte und mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst wohlfühlt, dann kann man das viel, viel stärker nach außen auch transportieren. Ja. Und genau das habe ich da erfahren und wird das 100% unterschreiben.
Genau, für die genaue Wortakkuratesse.
Gilt für mich auch übrigens.
Bitte was?
Gilt für mich auch. Schönheit.
Fühlst du dich wohl?
Ja, ich fühle mich wohl und ich bin gerne schön.
Ja, wunderbar.
Und ich darf das sein.
Machen wir einen Strich
und du, Christian?
Ja, das bin ich auch.
Okay, gut.
Ja,
okay,
dann sind wir uns alle einig.
Alle einig, ja. Also für die genaue.
Nur schöne Menschen.
Drei schöne Menschen, die schön sein dürfen und wollen, sitzen hier am Tisch.
Wir stehen alle übrigens. Stehen. Für die Hörerinnen und Hörer. Ja,
das hättest du jetzt nicht verraten müssen. Keiner sieht das da draußen.
Genau. Also für die, um meinen Satz zu vollenden, für die genaue Wortakkuratesse könnt ihr ja gerne mal im Internet oder auf den Plattformen eurer Wahl bei Miss Germany gibt's bestimmt so eine Wettbewerbsbeschreibung oder sowas, wo das schön aussieht. Formuliert ist, genau.
Muss Julia was mitnehmen, Christian, aus den ersten 30 Minuten?
Ich möchte auch was mit nach Hause nehmen.
Aber wir haben dir gar nichts gegeben.
Doch, ich nehme ein Gefühl von Dankbarkeit mit nach Hause, dass ich hier erstens mal eine ziemlich coole Zeit habe, also zumindest die ersten 30 Minuten waren schon ganz erträglich. Und ich nehme Dankbarkeit mit nach Hause, weil ich für meine Mission hier nochmal eine Plattform bekomme und genau darum geht's mir. Ich möchte viele Menschen erreichen und ihr habt ja auch eine gewisse Anzahl an Hörerinnen und Hörern, von daher freue ich mich, dass jeder Einzelne, der uns jetzt hier hört, darüber nachdenkt, wie wir Schule besser machen können und ich gebe euch auch gleich noch ein paar Denkanstöße.
Freu dich nicht zu früh, denn Christian, weißt du, was mir fehlt? Über absolut unwichtige Dinge zu sprechen. Ich denke mir die ganze Zeit so, ja, ist ja super spannend, aber ist auch super wichtig, dass ich euch erzähle, dass ich seit 2 Wochen eine Zahnspange habe, zum Beispiel. Also ich baue immer gern in den Podcast eigentlich Dinge ein, die mich berühren und bewegen, aber total profan sind, weil, ich weiß nicht, habt ihr eine feste Zahnspange? Ich zeig's euch mal.
Ich hatte ganz lange eine und seitdem ich die hatte, habe ich auch 2 rekonstruierte Kiefergelenke.
Alter, ich wusste nicht, dass das so bescheuert ist, eine feste Zahnspange zu haben. Ich dachte, jo, alles easy, aber es ist ja...
Klasse 6 bis 9, meine Wenigkeit.
Ja.
Hast du auch so eine kleine Bürste?
Nee, ja, weißt du, so eine kleine... ein Büschel.
Bitte was?
Ein Einbüschel.
Was ist das denn?
So nennt sich diese kleine Bürste.
Ja?
Das ist ein
Einbüschel. Also, weil wenn man dann Essensreste, da kommt so eine Zahnbürste.
Und auch immer unten aufgerissene Unterlippe.
Immer alles aufgerissen. Furchtbar. Also Kids,
aber ich kann
da
Klasse
draußen.
6 bis 9 kann ich mitreden.
Ja. Und keiner hat mir das gesagt, so, ja, machen wir auch mal mit der Zahnspange und dann ist das Ding fest und dann kommen die erst, ja, Apfel ist nicht so gut und dann Toffifee ist nicht geil.
Oh shit.
Und das war richtig übel. Du weißt, wie es bei uns da oben
hier die
Teeküche aussieht.
Wie heißen die Blombenzieher?
Riesen.
So, ich esse eigentlich nur Sachen. Ich ernährte mich von Dingen, die man nicht mit der festen Zahnspange essen
kann. Hast du da so kleine Gummis drum?
Nee, das nicht. Aber ich
früher konnte man da immer noch die Farbe sich aussuchen. Genau. Auch mal in zwei Farben und so.
Darauf
da solltest du noch mal ran.
Aber bei mir ist das...
Der hat dich verarscht, Tim.
Das coolste Add-on im Style hat er dir eigentlich unterschlagen. Ja. Dein Kieferorthopäde oder deine Kieferorthopädin.
Ja, er ist tatsächlich Kieferorthopäde. Ich werde es ihm sagen. Aber es entsteht so eine spannende Pattsituation in meinem Leben, aus sich älter, immer älter fühlen. Gleichzeitig jetzt jugendlich durch die Zahnspange. Also das ist ganz bizarr. Mhm. Das wollte ich gerne mal teilen. Macht damit, was
ihr
wollt.
Dafür.
Ja, gerne. Ja. Also wenn nochmal danach gefragt ist, was du mitgenommen hast in dieser halben Stunde. Das könnte es sein, Julia. Vielleicht. Aber es kommen vielleicht noch spannendere Dinge.
Ja, ich tue auch noch was Spannendes reintun, weil so Thema Kindheit, ich finde es ultimativ ulkig, aber auch stylisch, eine Mütze mit einem Propeller auf dem Kopf
zu haben.
Das habe ich jetzt so in Berlin schon die ein oder andere...
Ehrlich?
Ja,
Julia, du kommst doch in der Welt rum. Hast du schon Menschen mit Propeller?
Ich bin gerne in Berlin. Ich bin auch oft in Berlin, aber das ist schon wild.
Doch,
ist
so mir noch nicht Dach, untergekommen. Weißt du?
Nein, ich glaube,
ich schicke euch das. Leute,
macht ihr so einen Bezugnamen in euren Instagram-Stories? Oder?
Ah, ja, das ist wir machen jetzt alles.
Das war jetzt Product Placement.
Nee, ich glaube, der Christian wollte sich, glaube ich, nur interessant machen, weil er genau nichts erlebt. Richtig, Christian?
Ja, auf gar keinen Fall. Ich sitze zu Hause in meinen vier Wänden.
Diese Schiedsrichterei ist ja auch gähnend langweilig.
Rollladen runter.
Schlimm ist dein Leben.
Ja, ehrlich. Wirklich, ich wollte nicht
tauschen. Du musst wirklich was verändern. Dir würde eine Mission echt gut tun. So.
Ich sag jetzt gleich mal was, um hier den Bogen von Tims Zahnspange zu bringen.
Bin gespannt, wie du das hinkriegst.
Ganz einfach, weil viele Leute, ich habe ja letztens auch in einem anderen Podcast schon geäußert, als ich gefragt wurde, Christian, Junge, du hast doch Sport und Mathematik auf Lehramt studiert. Warum bist du nicht in die Schule gegangen, Julia? Und da würde ich jetzt gerne wirklich so einen kleinen, vielleicht einen kleinen Schwenker, kein Schwenker aus dem Saarland.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon Hunger.
Also, sondern ein Schwenker zum Thema Schule neu denken. Und da stehe ich mittlerweile auch selbstbewusst zu, auch wenn man sich in manchen Instagram-Bubbles dafür schämen muss. Ja, weil es ist ja so work hard, hustle, hustle, hustle. Aber ich kann ganz schlecht früh aufstehen. So, und für mich war, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, die ersten beiden Stunden wirklich Hölle. Und ich frage mich schon immer, habe ich mich schon damals gefragt, warum geht man nicht in Richtung englisches Modell oder irgendwie sowas und tut diese Schulanfangszeit endlich mal, jetzt lässt du mich vielleicht mal meine Mission hier platzieren.
Zwei Erfolgsmenschen wie wir kontern das gleich. Jetzt sollte ich verdammt mal nicht so anstellen und aufstehen.
Also,
was für ein faules Gelaber, Entschuldigung.
Da bin ich sehr meinungsstark, das prallt voll an mir ab.
Julia.
Warum tun wir das uns allen an, wenn alle Studien sagen, 90%, 80% der Kinder sind in den ersten beiden Stunden nicht aufnahmefähig, geschweige denn der Lehrkraft.
Okay, jetzt kriegst du von mir zwei Meinungen zu hören. Kannst du dir dann die bessere aussuchen?
Oh ja, bitte, enttäusch mich nicht.
Oh Gott, jetzt bin ich voll unter Druck hier.
Lass dich nicht davon
da
drüben beeinflussen. Das ist einfach die Wahrheit.
Ja.
Also auf der einen Seite würde ich dir antworten, als Sportfunktionärin würde ich dir antworten, weil die Kinder dann keine Zeit mehr haben, um noch in den Sportverein gehen zu können. Und das ist dir als Basketballer bestimmt ja auch wichtig.
Den Kopf,
also kann ich,
oder
nicht gelten.
Für mich wäre es viel geiler, wenn wir anfangen würden, die ersten zwei Stunden mit Sport zu füllen. Da hätte ich Bock drauf. Das fände ich super. Und ansonsten, it is what it is.
Nein,
ist kein Zuckerschrank.
Christian, verdammt nochmal. Stell dich nicht so an, steh halt auf. So,
das haben wir schon immer so gemacht.
Aber du hast es mit der Schule ja hingekriegt.
Bitte?
Du hast es mit der Schule ja hingekriegt. Und hat es dir geschadet?
Ja. Auf alle Fälle. Also, ich habe viel gegessen in der Schule, immer müde, ist schlecht.
Ja, das ist tatsächlich, also ich würde dir recht geben, also erste, zweite Stunde Mathe ist auch nicht feierlich. Also ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Schuleinstieg und ob der immer 37 sein muss oder ob wir vielleicht auch um 8 starten können. Da können wir gerne drüber nachdenken. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Schulalltag bewegter gestalten, sodass die Leute eben nicht einschlafen. Und ich habe mich schon öfter gefragt, ich komme ja nun aus einer Polizeifamilie, meine Schwester ist bei der Polizei, mein Papa auch. Und die kriegen alle Dienst zu ungünstigen Zeiten. Da gibt's so Zuschläge fürs Gehalt. Als Lehrer kriegt man für Mathe in der ersten, zweiten Stunde und auch irgendwie so in den letzten Stunden überhaupt keine Zuschläge. Und ich finde, Mathe erste, zweite ist genauso Dienst zu ungünstigen Zeiten wie bei der Polizei einen Nachtdienst.
Ich würde mich freuen, wenn ich einen ersten, zwei Mathe hätte. So. Und jetzt würde ich gerne mal über deine...
Warum?
Ist doch geil.
Kannst du nicht einfach so ein Statement sagen, ohne zu begründen?
Bist du wach? Ich bin dann wach. Ich stehe dann auf, weil Mathe ist doch was Tolles. Christian.
Ihr nehmt die Ernsthaftigkeit meines Anliegens nicht wahr.
Ja, nee, kann man tatsächlich drüber sprechen. Das stimmt, ja, kann man drüber sprechen.
So, mach weiter, da drüben kommt. Also wenn ihr jetzt hier,
ich kann leider nicht.
Ich habe das Gefühl, wir brauchen gleich eine Mediation, wenn es so weitergeht.
Ja. Warum ist so ein Podcast, ich kann eigentlich nach 18 Uhr nichts mehr machen.
Ich komme jetzt erst in Fahrt, merkst du das?
Ja, ich merke das. Okay, beeilen wir uns. Also kommen wir zu deiner Mission, Julia Weil, und wir gucken, ob wir es mit dem Sport ein bisschen verknüpfen können. Das Bildungssystem reformieren heißt, es funktioniert an ein paar Stellen nicht. Was sind diese Stellen?
Genau, also meine Mission war, ich habe mich für ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes und bewegtes Bildungssystem eingesetzt. Und das ist natürlich riesig, ne? Also es ist auch die Frage, was machst denn du? Oder was willst du denn genau? Und ich glaube, dass es mir gar nicht darum geht, dass ich dir jetzt hier 20 einzelne Maßnahmen vorknallt, aber ich glaube, wir wissen alle selbst genug, was in Schule vielleicht gerade nicht so gut läuft. Und was mir total wichtig ist, dass wir uns mal angucken, was brauchen denn Kinder und Jugendliche heutzutage, um in unserer Gesellschaft irgendwie mündige Bürgerinnen und Bürger zu werden, um irgendwie nett miteinander zusammenzuleben, um andere Menschen zu akzeptieren und aber auch selbst ein erfülltes Leben zu leben und gesund zu bleiben. Und da, wenn ich mir die Curricula in Schule angucke und auch wie das Setting Schule aufgebaut ist, mache ich an vielen Stellen große Fragezeichen. Und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, ne? Wir haben auch wenig Lehrer und der Lehrerberuf wird irgendwie auch unattraktiver. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Schule mal komplett neu zu denken, also auch mal so ein bisschen out of the box, also weil wenn ich dir jetzt einzelne Maßnahmen sagen würde, dann würden wieder ganz viele kommen und sagen, ja, aber das geht nicht weil und das geht nicht hier und da sind die Gesetze anders und das können wir nicht machen, weil der Föderalismus. Ja, und genau deswegen müssen wir komplett neu denken, weil der große Vorteil, und da bist du als Wissenschaftler noch besser informiert als ich, in Bildung ist, dass es ist alles erforscht. Wir wissen eigentlich alles. Es gibt ganz viele Studien, die sagen, wir müssten das besser machen. Ne? Wir wissen, dass ab 9 Uhr Schulstart die bessere Variante wäre. Wir wissen, dass das dreigliedrige System soziale Ungerechtigkeiten nur noch verstärkt. Ich habe mich gerade mit dem Mythos Bildung Buch von Aladin Elmar-Falani.
Ich auch zur Vorbereitung nochmal.
Großartiges gesehen. Buch. Und da steht alles drin. Und jedes Mal, wenn du sagst, das müssten wir ändern, dann sagen die Leute, ja, der Föderalismus, kriegen wir nicht hin, müsste ja geändert werden. Und genau deswegen habe ich mich eben auf dieser Plattform für dieses Thema eingesetzt, weil ich glaube, wir brauchen, bevor Politik Rahmenbedingungen schaffen kann, die Schule besser machen, brauchen wir erstmal ein Commitment in Gesellschaft, wo wollen wir eigentlich hin und was brauchen wir wirklich. Und da finde ich zum Beispiel euren Kollegen Ferdinand Stäbner aus der Uni Osnabrück total cool, der sich immer wieder anguckt, wie funktioniert selbstreguliertes Lernen, aber auch so eine Art Bedürfnisorientierung. Also was brauchen wir wirklich? Und welche Haltung wollen wir als Gesellschaft Kindern und Jugendlichen gegenüberbringen, damit sie hier eben gut groß werden und damit wir dann auch wirtschaftlich wieder erfolgreich sind, damit Kinder gesund bleiben, damit wir einfach das Land hier irgendwie am Laufen halten. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass irgendwie dieser Riesentanker Schule irgendwann untergeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das System, was wir jetzt haben, noch 10 Jahre fahren können. Ich glaube, es funktioniert nicht.
Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gründe für. Ein paar würde ich auch gerne gleich noch anhand, ich habe nämlich ein bisschen auch recherchiert, anhand eines Spiegelartikels aus dem Jahr 2017, der da heißt, wie Schule endlich besser wird. Also das Thema bewegt schon lange. Ich würde gerne eine Klammer davor setzen, weil das haben wir so ein bisschen übersprungen. Wann hat sich denn deine Mission, Schule anders denken, Schule besser und so weiter, wann hat die sich denn für dich persönlich als Mensch konkretisiert? Also hat sich das erst entwickelt, als du im System als Lehrerin warst?
Ja,
vielleicht absolut. Kannst du das nochmal so kurz sagen, wann dir klar wurde, hey Leute, da muss jetzt was anders werden oder auch zu dem schon ziemlich starken Statement der Tanker, also so lange bleibt er nicht auf der Wasseroberfläche.
Genau, also ich habe ja vorhin schon angedeutet, ne, damals schon bei meiner Studienwahl war ich schon nicht ganz sicher, ob es das System ist, was ich möchte. Ich hatte dann im REF Gott sei Dank einen sehr guten Mentor, wo ich dachte, ach, vielleicht kann man ja doch ein bisschen was bewegen. Und was mir jetzt vor allem auch auf der Reise mit Miss Germany klar geworden ist, dass meine Berufung ist es, junge Menschen ihrer Persönlichkeit zu entwickeln. Und ich stelle fest, dass ich das in meinem Schulalltag nicht kann. Und so richtig rauskristallisiert hat sich das eigentlich in den letzten 1,5 Jahren. Ich habe lange überlegt, ne, ähnlich wie du, ob ich das System komplett verlasse und ob ich sage, hier, das ist nicht mehr mein Job, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und es ist aber nicht meine Mentalität. Also ich engagiere mich neben meinem Vollzeitjob 40 Stunden ehrenamtlich die Woche teilweise und bin immer eher so der Typ, dass ich denke so, ich gucke jetzt mal, wo wir vielleicht doch noch ein paar Stellschrauben haben. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wie das, wofür ich mich eigentlich ehrenamtlich engagiere, nämlich den Sport und junge Menschen im Sport in außerschulischen Settings irgendwie voranzubringen. Wie kriegen wir das irgendwie entweder in Schule, beziehungsweise habe ich große Angst, dass wenn wir gerade hingucken auf den Rechtsanspruch auf Ganztag, der ja in einigen Bundesländern absolut das System auch nochmal durcheinander bringen wird, ist das, wofür ich mich tagtäglich einsetze, massiv gefährdet. Und da hat sich eigentlich die Mission herauskristallisiert. Mhm.
Aber da muss man natürlich eine Zwischenfrage zu stellen. Du hast gesagt, du möchtest junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fordern, ja? Und hast dann eben gesagt, das kann ich in der Schule nicht. Da interessiert uns zwei natürlich, aber auch die Hörerinnen und Hörer. Warum kannst du das nicht?
Ich kann das vielleicht schon bedingt mit 2, 3 Einzelnen, aber was mir in Schule fehlt, ist Menschlichkeit und viel mehr Zeit für persönliche Gespräche, für den Austausch. Ich glaube, das, was wir als Lehrkräfte tun können, ist irgendwie so ein Business as usual. Also solange Kinder irgendwie im System passen und irgendwie nicht zu sehr nach oben und unten ausscheren, kriegen wir das gut gehandelt. Und es gehen sicherlich auch ganz viele da gestärkt raus. Und es gibt ganz viele Lehrer, die sagen, ich kann doch hier in meinem Unterricht, in einem geschlossenen Klassenraum, kann ich doch total viel tun. Aber ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr für junge Menschen tun. Und gerade wenn wir überlegen, was wir in der Corona-Pandemie mit 2, 3 Generationen gemacht haben, die nämlich komplett rausgenommen haben aus einem sozialen Setting und jetzt gucken, was das für Auswirkungen hat. Wir wissen, dass die Diabeteszahlen steigen. Wir wissen, dass psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen steigen. Und das sind alles Themen, wo ich sage, dafür würde ich mir viel, viel mehr Zeit nehmen wollen und junge Menschen einfach auch zu stärken. Wir leben in einer Gesellschaft, die individueller wird denn je und die sich schneller entwickelt denn je. Und wir stecken Kinder in ein System von vorgestern. Das kommt aus meinem Pitch aus Miss Germany. Ich sage, es kann doch nicht sein, dass wir es als Gesellschaft in Kauf nehmen, dass ein System von vorgestern die Generation von morgen auf die Probleme von übermorgen vorbereitet. Und das muss doch jedem klar sein, dass das nicht funktioniert. Und da würde ich gerne ran.
Ich würde gerne mal mit euch, mit dir, Julia, mal tiefer reingehen in diese Veränderungssache. Weil ich habe da auch, natürlich denke ich da auch drüber nach. Und natürlich habe ich auch so ein Anliegen, als Professor auch irgendwas verändern zu wollen. Und was ich gelernt habe in meiner Zeit, ist, dass man da etwas sich sortieren muss. Das darf nicht zu groß sein. Ne? Das, was du berichtest, ist sehr groß. Wenn ich habe mich mittlerweile dazu sortiert, dass ich erstmal sage, also die jungen Menschen, das funktioniert ja schon gar nicht. Also es sind ganz bestimmte junge Menschen, die mir jetzt wichtig sind in meiner Arbeit. Das ist auch ich komme gerade an einer Tagung da in den USA, da ist das große Thema, wie auch bei Aladin El-Mafalani ja auch, die Ungerechtigkeit. Also die nicht so zu Potte kommen, die sind in meinem Fokus. Das ist schon mal das eine, was wesentlich ist, eine Unterscheidung. Und dann die Frage, was sollen die eigentlich? Was gibt man denen eigentlich? Und da würde ich mich so auch eher auf Teilhabe konzentrieren. Wenn ich zum Beispiel so Sozialraumprojekte begleite, dann geht es mir auch gar nicht um Gesundheit, dann geht es mir um Teilhabe, dass die einen Raum finden. Und das sind meine zwei Dinge. Also erstmal Jugend sortieren, es geht um die Schwachen, die nicht. Und dann geht es zum Teil auch um Migration, da geht es um Armut, da geht es aber auch um Mädchen zum Teil, die keinen Platz im Sport finden. Darum geht es mir. Und das möchte ich gerne mal mit dir und euch mal teilen. Also vielleicht kannst du auch mal etwas spezifischer sagen, wo würdest du jetzt mit Blick auf den Sport auch die Hauptproblematik sehen und wie kann man das vielleicht im Bildungssystem dann auffangen?
Also ich gebe dir da grundsätzlich recht, ne? Meine Mission ist riesig und genau da sehe ich mich aber auch, weil ich glaube, es gibt sehr viele und wir machen immer ganz spezifische Maßnahmen und die passen aber oft im Gesamtkonstrukt nicht zusammen. Also ne, wenn du jetzt sagst, ich gebe dir vollkommen recht, wir brauchen irgendwie mehr Angebote, dass Mädels in den Sport kommen. Wir müssen gucken, dass die sozialen Ungerechtigkeiten abgebaut werden, weil es eben Kinder gibt, die einfach aufgrund ihrer sozioökonomischen Herkunft, kulturellen Herkunft einfach bestimmte Zugänge nicht haben. Aber da vergessen wir dann auch wieder was. In dem Moment, wo wir immer nur die Schwachen fördern, schaffen wir es ja auch dann wieder nicht, die Starken zu fördern. Und wir sprechen in Deutschland davon, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Also wir müssen schon gucken, dass wir das System irgendwie so aufbauen, dass wir alle Kinder und Jugendlichen fördern. Und ich hatte oft in Mathe zum Beispiel immer das Gefühl, dass ich habe in Mathe halt so irgendwie drin gesessen, weil ich Mathe irgendwie ganz gut konnte und hätte mir da zum Beispiel mehr gewünscht, dass ich da irgendwie mehr gefördert werde. Und auf der anderen Seite hätte ich mir da mehr Zeit gewünscht, um vielleicht Sprachen besser zu können, weil Fremdsprachen sind jetzt nicht so meine Stärke. Und ich glaube, wenn wir anfangen, das System komplett neu zu denken, im Sinne von vielleicht mehr selbstreguliertem Unterricht, dass dann die in Mathe mehr Zeit brauchen, mehr Zeit für Mathe haben und dadurch aber mehr Zeit für Fremdsprachen haben und wir dadurch auch diese Ungerechtigkeiten, die dir ja auch so wichtig sind, vielleicht auch aufheben. Und ich denke da an so Settings wie, lass uns mal drüber nachdenken, ob wir noch Klassenstufen brauchen. Also warum sortieren wir unsere Kinder immer nach Altersgrenzen? Es gibt auch Kinder, die sind in der 5. Klasse in Mathe schon so gut, dass sie Aufgaben aus der Oberstufe lernen müssen, aber die hängen immer noch in ihrem Klassenverband fest. Und die müssen jede Stunde oder jede Doppelstunde mit mir 90 Minuten Mathe machen, obwohl die das vielleicht schon längst können. Hätten aber vielleicht mehr Zeit, um vielleicht in Englisch dann besser zu werden oder sich mit Info auseinanderzusetzen.
Ja. Also ja, ich kann das verstehen, aber vielleicht überschätzt man, vielleicht überschätzt man die Schule. Vielleicht muss sie das alles gar nicht können. Vielleicht ist es auch ausreichend, wenn ich da ein bisschen was lerne, gut betreut bin und Erwachsene sehe, Lehrer, und merke, so will ich nicht sein. Und dann gehe ich raus und dann fängt mein Leben auch ein bisschen mehr an. Muss Schule so der perfekte Ort sein, dass jeder dort sowas Optimales mitbekommt? Schön wäre es, aber ist das nicht eine totale Utopie? Kann man sich nicht dadurch schlängeln und sich abgrenzen von Erwachsenen und Punk werden und Romane schreiben, trotz beschissener Schule?
Kann man. Gibt's ja auch, es gibt ja auch ganz viele, die genau diese Lebenswege gehen, aber die basieren auf Zufall. Und was ich mir wünsche, und das ist der große Vorteil, den wir in Deutschland haben, wir haben eine Schulpflicht. Die Schule ist der einzige Ort, an dem wir alle Kinder in Deutschland erreichen. Alle. Jedes einzelne Kind, was nach Deutschland kommt, was in Deutschland groß geworden ist, geht in die Schule. Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir als Gesellschaft wollen und was Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft mitnehmen müssen, dann ist der beste Ort, um eben auch nicht noch mehr Ungerechtigkeiten zu schaffen und Sachen nicht dem Zufall zu überlassen, die Schule.
Dann lass uns mal über den Sportunterricht, den Sport reden. Christian, bist du dabei?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Da würde ich nämlich auch direkt gerne einen Punkt aufgreifen aus dem eben schon angekündigten Spiegelartikel aus dem Jahr 2017. Also wer ich da mal reinklicken will, ist online frei verfügbar. Da sind so 10 große Problemfelder, also vermeintliche Problemfelder aufgeführt, die es irgendwie zu lösen gibt. Und ich würde mir gerne eins rauspicken, vielleicht auch für Sportlehrerinnen und Sportlehrer. Julia, vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive dazu was sagen. Eben ist ja schon angeklungen, wir haben nicht nur Mangel aktuell in der Schule, sondern auch im Nachwuchs. Ja, man merkt die Zahlen, die können eventuell das, was hinten rausgeht an Pensionärinnen, Pensionären, nicht wieder auffangen. Ja, das heißt, ein Lehrerinnenmangel ist akut. Was sind, nennen wir es mal Adaptionen, die du aus deinem Alltag dir wünschen würdest, um diesen Beruf, gerne auch Bezug auf Sport, das kannst du dir jetzt aussuchen, ja, aber gerne auch auf Bezug auf die Schule, um diesen Beruf attraktiver zu machen oder eben zumindest auf einem Level zu halten mit vergleichbaren Berufen.
Mhm. Ich fände es total sinnvoll, wenn wir es schaffen, dass alles Aufgaben, die aktuell im System Schule von Lehrkräften gemacht werden, ich denke da an die Verwaltung von IT, an die Ausgabe von Lehrmitteln, an das Abheften von Akten, an bei selbstständigen Schulen an die Bestellung von Stühlen, an Personalplanung, Verwaltung, an Meldungen ans Kultusministerium etc. Wenn wir das alles auslagern an Leute, die sich damit besser auskennen, also mein Wunsch von Schule ist, wir haben irgendwann einen Geschäftsführer, der das System Schule als Geschäftsführer leitet mit, ich bestelle neue Stühle, wir brauchen irgendwie neue Kreide, wir brauchen neues Papier, wir brauchen das und das und das. Dass wir einen ITler haben, der sich darum kümmert, dass die ganze IT und Digitalisierung läuft. Ich würde mir freuen, wenn wir noch 2, 3 Verwaltungskräfte mehr haben, die einfach auch Lehrkräfte unterstützen können, damit das, was an pädagogischem Personal in Schule da ist, tatsächlich auch pädagogisch arbeiten kann. Weil vielleicht haben wir auch gar keinen Lehrkräftemangel. Ich fände es tatsächlich mal spannend, wenn wir irgendwie alle Deputatsstunden, die so in Schule vergeben werden, mal zusammenrechnen, wie viele Lehrerstellen wir quasi gerade nicht im pädagogischen Einsatz haben. Und das wäre was ich mir wünschen würde, dass wir darüber nachdenken, weil ich glaube, dann hätten auch Kollegien wieder mehr Zeit für Schulentwicklung. Weil das, was wir gerade irgendwie nicht haben, ist irgendwie eine Personalabteilung und eine Innovationsabteilung in Schule. Und vielleicht können wir anfangen, als Gesellschaft Schule ein bisschen wirtschaftlicher zu denken. Es gibt ja Privatschulen, die kriegen das hin, aber staatliche Schulen eben nicht. Und das wäre was ich mir wünschen würde. Und wenn du mich jetzt explizit nach Sport fragen würdest.
Frau Julia, Moment, macht das den LehrerInnenjob attraktiver? Also ist das etwas, diese Zusatzarbeit, ich nenne es jetzt mal Verwaltungsarbeit, fasse ich es mal zusammen, ist das etwas, was dich jetzt persönlich oder auch Kolleginnen und Kollegen als belastend wahrnehmen?
Ja, okay, also genau. Mich nervt es tierisch, dass ich die Zeit irgendwie, also ich würde viel lieber die Zeit, die ich irgendwie jetzt mit E-Mail, also ich kriege am Tag irgendwie 60 E-Mails, so, wir sind auch eine große Schule, ist alles fein und es muss auch irgendwie sein, aber wenn ich überlege, was ich alles abheften muss, ich muss Förderpläne schreiben, ich muss das hat irgendwie mal einen Zweck, weil es irgendwie so festgelegt ist, aber die Zeit würde ich viel lieber dafür nutzen, irgendwie geilen Unterricht vorzubereiten und mich auch mal mit Schülern zu unterhalten. Ich würde viel mehr gerne irgendwie Projekttage machen, ich würde projektorientierter unterrichten, aber das hat alles immer was mit Verwaltung und Bürokratie zu tun und ja, wir sind da in Deutschland irgendwie auch Weltmeister, aber vielleicht können wir auch darüber nachdenken, wie wir das vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher gestalten oder das eben von Lehrern weghalten, damit die wirklich pädagogisch tätig sein können. Und mich nervt das richtig und in uns der Tenor im Lehrerzimmer ist genau der gleiche.
Das von Lehrern weghalten, vielleicht ein Punkt noch dazu. Ich verstehe das aktuell oder ich kann das absolut nachvollziehen, ja. Ich sehe das rein als Geldfrage aktuell, dafür Positionen zu schaffen, die diese Arbeiten übernehmen. Gibt es denn etwas, wo du sagst, hier ist etwas systemisch, also wo du irgendwie was umstellen würdest an, ich weiß nicht, am System Schule selbst, was nicht mit mehr Geld im System zu lösen wäre. Weil das sind ja auch für Politiker, Politikerinnen die spannenden Punkte, wo wir irgendwas am System umstellen können, ohne einfach mehr Geld reinzuschütten und das System eben monetär auf ein neues Level zu heben.
Am Ende würde ja jede systemische Umstellung auch wieder Geld kosten. Das ist glaube ich, deswegen wird es gar nicht so ganz zu trennen gehen.
Das würde ich jetzt entgegnen. Ja?
Okay, was zum Beispiel?
Arbeitszeiten umzustellen, Arbeitsbeginn ist was Systemisches, ich möchte jetzt nicht auf meinen 9 Uhr rumreiten, ja, aber das sind ja so systemische Sachen, wo man sagen kann, hier können wir irgendwie was an Betreuung ändern, wir machen Klassen größer, 2 Lehrer rein, ja, das wird alles nicht mehr Geld kosten. Natürlich ist das jetzt weit gedacht, ja, aber das sind praktisch systemische Adaptionen, die erstmal nicht mehr Geld kosten und sondern nur den Arbeitsalltag erleichtern, ob die dann den Arbeitsalltag verändern, ob die dann das schöner machen für die Lehrerinnen und Lehrer. Andere Frage, größere Klassen, 2 Lehrer, ist eine große Diskussion, I know, ja. Aber
wir können mal so über kleinere Klassen und 2 Lehrer sprechen, aber.
Ja, gut, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, ja. Nee, aber verstehst du, worauf ich hinaus möchte?
Also,
ja?
Genau, wenn du mich nach einer großen systemischen Änderung fragen würdest, die ich total gut finde und ich weiß, dass die super. Ich wollte ja polarisieren, ich würde gerne Noten abschaffen. Weil Noten zwingen mich dazu, dass ich den Kindern immer wieder Druck aussetzen muss für eine Sache, die sie am Ende, also irgendwie abliefern müssen, die sie aber fürs Leben später wahrscheinlich eh nicht brauchen. Die zwingen mich dazu, dass ich korrigieren muss. Ich hasse korrigieren. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als in meinem Job als korrigieren. Dann hefte ich lieber Akten ab. Und das unterbricht diesen Unterrichtsflow. Also wenn du gerade irgendwie dabei bist, mit den Kids eine Beziehungsebene aufzubauen und dann sagst du, ja, aber in 2 Wochen schreiben wir Klassenarbeit und hier ist deine 5 in Mathe, herzlichen Glückwunsch, dann ist das was meinen Lehrerjob irgendwie super unattraktiv macht, weil ich viel lieber mit den Kids irgendwie daran arbeiten möchte. Ja, du hast hier, das sind deine Stärken, ne? Und guck mal, wie gut du jetzt schon geworden bist in deinen, ich will es gar nicht schwächen, sondern Entwicklungspotenzial. Und wir haben das und das hingekriegt, aber trotzdem kriegst du nur eine 5.
Sagt dir die Büchse der Pandora etwas?
Ja, die habe ich jetzt geöffnet und das ist völlig okay.
Ich glaube,
okay.
Die müssen wir schnell. Ja, aber ich würde gern, glaube ich, mal die Sachen, die jetzt gesagt wurden, kurz an einem Beispiel zusammenfassen, weil beides gut funktionieren kann, keine Noten geben. Und die Schule als ein Lebensraum, in dem sich jeder Einzelne gut entwickeln kann. So, das ist ja auch nichts Neues, dieser Wunsch, diese. Und das gibt's ja auch in Privatschulen. Meine Tochter war in den Herbstferien eine Woche, wir haben recht wohlhabende Bekannte in Südengland, in einer Privatschule. Und die war dort von morgens 8 bis abends 18 Uhr, musste das Handy abgeben und die hat eine super aktivierte Woche gehabt. Die hat Tanz gemacht, ne? Die hat Schauspiel gemacht, die hat Hockey zum ersten Mal irgendwie richtig gespielt und da waren alle Top-Lehrer, die sich da eingekauft hatten, kleine Klassen, die Kinder hatten so einen eigenen Schreibtisch für die Schule etc., haben noch einen Tee bekommen, also das war High Class, so, ne? Und als sie zurückkam und wieder in ihrem losten deutschen Schulleben war, das um 13.30 Uhr aufhört und den Rest des Tages am Handy rumhängt, habe ich mir gedacht, das wäre schon ganz geil, wenn sie das so mitkriegen würde. Die hatten aber überhaupt kein selbstorganisiertes Jugendleben. Aber das haben sie zum Teil in Deutschland auch nicht, wenn sie nur abhängen. Und also das war schon, ich fand es erstmal richtig cool, wenn man 20.000 Euro im Trimester parat hat, kann man sowas machen. Aber womit die arbeiten, wo ich ein Fan von bin und womit in den USA auch gearbeitet wird, sind die ganzen extracurricularen Dinge. Und das ist bei meiner Tochter in der Schule geht total schief. Natürlich haben die ein Schulfest und natürlich hatten die, war ich gerade gestern erst, Theater, Kunst, 9. Klasse und eine Filmvorführung. Aber das ist alles sehr, sehr lieblos. Und das läuft alles, die Lehrer wollen den Tag hinter sich kriegen, die Schüler wollen den Tag hinter sich kriegen, weil das Zentralgeschäft die Fächer mit den Noten sind. Und das sehe ich, Julia, ganz genauso, dass man, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Abschaffung der Noten ist, aber dass das Potenzial irgendwo zwischen den klassischen konservativen Fächern liegt.
Ich habe da ein total schönes Beispiel gerade aus meiner aktuellen Planungsphase. Ich wollte mit meiner Klasse einen Ausflug machen in die Trampolinhalle und mit einer anderen Klasse, Kollegin, wir haben das alles organisiert, es war geplant, es war quasi schon beantragt und du brauchst halt in Hessen, wenn du in die Trampolinhalle möchtest, brauchst du jemanden, der den Trampolinschein hat. Ich als Turnerin kann sehr gut Trampolin springen, aber ich habe offiziell diesen Schein nie gemacht, von daher mussten wir noch eine dritte Kraft mitnehmen und dann musste mein Schulleiter diesen Ausflug absagen und sagen, er kann das nicht genehmigen, weil er für die 2 Klassen keine dritte Lehrkraft genehmigen kann, weil schon so viel Unterricht ausgefallen ist und weil sonst eben die Statistiken nicht stimmen, weil sonst vielleicht noch mehr Unterricht ausfällt und damit ist dieser Ausflug, den wir alles schon fertig geplant haben, jetzt ins Wasser gefallen und das sind eigentlich die Zeiten. Es gibt so 2 Zitate, die ich irgendwie oft bringe. Also zum einen, ich wünsche mir mehr Klassenfahrt im normalen Unterricht, weil auf Klassenfahrten habe ich das Gefühl, dass man wirklich mit Kids in Gespräch kommt, dass man mal so einen lebensnahen Alltag irgendwie hat und man an lebensnahen Situationen den Kids was beibringen kann, weil man sie eben trotzdem pädagogisch begleitet. Und das andere ist, was du sagst, ne, es gibt Schulen, die können das besser. Es gibt ganz viele tolle Privatschulen, teilweise mit Montessori-Ansätzen und es funktioniert und es gibt Schulen, die kriegen das irgendwie hin. Und was ich aber glaube, ist, was wir nicht noch mehr brauchen, wir brauchen nicht noch mehr Leuchttürme, weil die sind am Fuß auch dunkel, weil damit kriegen wir die soziale Gerechtigkeit nicht hin, sondern wir brauchen Konzepte, die irgendwie flächendeckend funktionieren und zwar nicht nur in Freiburg und Hamburg, sondern eben auch in Berlin, Gropiusstadt und Offenbach.
Ja, da würde ich gerne einen kurzen Schwenker gehen oder einen kurzen, kurz die Episode pitchen mit Erin Gerlach. Grüße gehen raus.
Noten die Note im Sportunterricht.
Ich habe meine Masterarbeit bei Erin geschrieben. Liebe Grüße.
Und welche Note hast du bekommen?
Ich glaube 1,7 oder also so. Er war beeindruckt. Ja. Erzählt heute immer noch davon.
Ich bin irgendwie so, auch wenn ich jetzt hier vielleicht als der Konservative hier in der Runde rumkomme, ich tue mich immer mit diesem Notenthema sehr schwer, von außen das zu betrachten. Ich wünsche mir das gerne so. Ich finde es eine romantische Vorstellung, wie ihr das gerade hier gekennzeichnet habt. Aber dieser doch von unglaublich vielen Bereichen der Gesellschaft geforderte Selektionsaspekt, dass man sagt, du kommst da eben rein, weil du diese Note hast, den konnte mir noch niemand so anders beschreiben, was man stattdessen machen kann, dass ich sage,
versuchen.
Du kannst es gerne gleich versuchen, tu es gerne.
Ich bin gespannt. Ich würde es ganz einleiten und du versuchst es dann. Also was wir hier immer haben, ist so einen klassischen Verteidigungsmechanismus, wenn es um Veränderung geht. Ich habe das auch in einer Hochschulgruppe landesweit erlebt, wo es um die Veränderung unseres Lehramtsstudiums geht. Alle wollten dann irgendwie groß was innovieren. Am Ende haben wir nicht viel hingekriegt, weil keiner irgendwas ändern oder hergeben wollte. So, das ist ein klassisches Problem erstmal.
Ja, ich habe mich jetzt nicht in der Verteidigungsposition. Meintest du jetzt?
Du willst
grad
Noten erhalten.
Nein, also ich verteidige hier nichts. Mir fehlen die Alternativen. Ja?
Also, die Alternativen sind keine Noten.
Mir fehlen die Alternative, die ich für sinnhaft erhalte.
Genau.
Und ja, du kannst nicht einfach sagen, wir schaffen die Noten ab und die Selektion, die von der Wirtschaft oder von Universitäten gefordert wird, braucht doch eine Alternative, was wir stattdessen machen.
Genau, also die Frage wird mir öfter gestellt. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht. Und zum einen, ne, warum wir uns so schwer tun, mit Sachen, die wir irgendwie kennen, abzuschaffen. Der Nachteil in Schule ist, dass jeder da mal war. Das ist der Vorteil, dass da jeder hingeht, aber es ist auch der Nachteil, dass jeder mal war. Und Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und in dem Moment, wo wir Sachen, die sie kennen, abschaffen, schieben wir sie in eine Unsicherheit. Und ich glaube, genau dieses, was passiert denn aber mit einem NC an der Uni? Was passiert denn mit unserer Leistungsgesellschaft? Weil die Gesellschaft ist am Ende nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir müssen was leisten. Und für viele sind diese Noten immer gekoppelt an eine Leistungsbereitschaft, an eine Leistungserbringung. Und wenn man jetzt aber mit modernen Arbeitgebern spricht und fragt, was gucken die sich denn an, wenn die Personen einstellen, dann gucken die nicht nach Noten, dann sagen die mir alle, das, was auf dem Zeugnis steht, ist mir ganz egal, ich weiß ja, wie Noten entstehen. Und mir ist es eigentlich auch egal, ob der jetzt eine 5 in Kunst hatte oder nicht, wenn der hier irgendwie ein guter Manager wird in meinem Job, dann ist
aber
das...
Aber eine allgemeine Hochschulreife braucht er dann schon.
Genau, aber da können wir auch drüber nachdenken, was es für eine allgemeine Hochschulreife braucht. Und das, was ich mir eigentlich wünsche, ist so ein bisschen das amerikanische System, ist, wir können ja mal über so ein Fail and Pass nachdenken, also ne, geschafft und nicht geschafft. Also warum definieren wir nicht Kompetenzen, dieses, was brauchen wir eigentlich wirklich, die Kinder so nach und nach, vielleicht auch in einem etwas selbstregulierteren Setting, schaffen oder auch nicht. Und dann wird genau definiert, wenn du an der Uni Mathe und Sport auf Lehramt studieren willst, dann musst du diese Kompetenzen in den und den Niveaustufen erreichen. Und dann ist total geil, dann kann der Lukas hingehen und sagen, alles klar, ich habe irgendwie später mal Bock, Mathe und Sport zu studieren. Für Mathe brauche ich die und die Kompetenzen und dann gehe ich hin, nehme mir das raus, mache das, lass mich da von Lehrern begleiten.
In der und der Niveaustufe, hast du gerade gesagt.
Genau, aber dafür brauche ich keine 1, 2.
Ist das keine Note?
Nee, weil der Unterschied zu dem, was wir jetzt gerade tun, ist, dass wir das irgendwie immer so abprüfen. Also in dem Schuljahr machst du das, da kriegst du die Note für. Und am Ende steht irgendwie eine Note, die aber überhaupt nicht greifbar ist. Am Ende kriegst du eine Kompetenz zugesprochen. Also du hast dich zum Beispiel, machen wir ein ganz klassisches Beispiel, da klaue ich jetzt wieder vom Ferdi, das Thema Nomen. Und du musst dich mit Nomen beschäftigen, Substantive. Dingwörter für alle, die damit nichts anfangen können. Die haben irgendwie Artikel, das musst du wissen, bla bla bla. Und dann nimmst du das alles raus, dann hast du es gemacht und dann bescheinigst du als Lehrkraft, Lieschen Müller hat Nomen erarbeitet, Punkt. Da brauchst du vielleicht auch noch gar keine Niveaustufen. Und dann geht's später irgendwie in Chemie, da brauchst du dann spezielle Ausprägungen etc. Aber ich würde niemals bescheinigen und sagen, sehr gut gemacht oder nicht, sondern einfach nur verschiedene Tiefe Grade vielleicht. Also ne, hat sich ausführlicher mit einem Atommodell XY beschäftigt oder kann dir sagen, wie die Elektronen von A nach B wandern. Das ist jetzt nicht ganz meine Stärke. Oder hat im Sportunterricht im Speerwerfen nicht nur, oder meinetwegen im Kugelstoßen nicht nur die Stoßtechnik gemacht, sondern auch eine Drehwurftechnik. Das ist dann vertiefter. Und dann brauchen wir aber nicht sagen, okay, der hat jetzt eine 1 oder eine 2 da, weil am Ende sind Noten willkürlich. Also ich entscheide doch, wie die Notenskala festgelegt wird. Und wenn ich möchte, dass Lieschen Müller in Mathe eine 3 kriegt, kriegt sie eine 3. Und wenn ich möchte, dass sie eine 4 kriegt, kriegt die eine 4.
Also ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich nicht mit dir übereinkomme hier. Ja?
Das ist völlig, das nicht, halte ich aus.
Dass mir das nicht trennscharf genug ist vom Notenkonzept. Ja?
Darf ich dir jetzt noch ein Wort zuspielen, was du irgendwann...
Ja, selbstverständlich.
Notenabschaffung hätte ich gerne noch.
Die Notenabschaffung ist eine schwierige Sache.
Ich habe die Taktik, ich sage beim Thema Notengebung, es interessiert mich nicht. Ich bin da raus. Ich kümmere mich um andere Dinge. Es ist einfach, ja, weil die Diskussionen gehen immer hin und her und das befriedigt mich nicht. Ich würde nur gerne mal, also das könnten wir gerne machen, aber ich würde die Zeit nutzen, um. Das ist ein Podcast aus dem Sport, in der Sportwissenschaft, das Fach Sport oder das, was im Schulsport in der Schule läuft, das noch mit dir zu reformieren. Du hast jetzt Kugelstoßen genannt, ne? Wir können doch radikaler rangehen an dieses ganze Fach. Und da müssen wir sagen, da gibt es doch viele Dinge, viele, viele Dinge, die kein Mensch braucht, die gefördert werden, von mir aus im Kontext des Spitzensports, die machen das so bestimmt nicht in der Schule. Ab Klasse 8 können die Sportarten raus, komplett. Dann sind die im Verein, wer soll da noch Handballgeschichten da lernen? Ich könnte radikal an die Inhalte des Sportunterrichts rangehen. Und wenn ich das tue und sitze an der Uni oder an MKB, dann sind ja Leute, die diese Dinge vertreten. Und plötzlich, bei uns war es auch so, curriculare Standards, du willst was drauf tun, was neu ist und wichtig, weiß nicht, Trendsportarten, wie auch immer, Digitalität, es muss was anderes raus. Und keiner gibt was her. Sportgeschichte, das Wichtigste, was das ist, das Allerwichtigste. Die müssen alle Bescheid wissen über das Dritte Reich etc. Also, jede kriegst ein Argument für alles. Und die Folge ist dann, das ist mit unserem Studium passiert, dass immer mehr Inhalte kommen, die aber immer kürzer thematisiert werden. Und das ist für mich keine Reform, sondern man müsste was rausnehmen, um für was Neues viel Raum zu schaffen. Was ist das Problem im Sportunterricht an der Schule? Also wie siehst du da einen Reformansatz? Ich sehe keine Möglichkeit.
Muss ich, glaube ich, ein bisschen erstmal gestehen, dass ich seit 3 Schuljahren keinen Sportunterricht mehr unterrichte, weil ich nur noch Mathe unterrichte. Mhm. Und
habt ihr so viele Sportlehrer? Oder?
Wir haben zu wenig Mathelehrer. Das ist leider, glaube ich, immer das Problem. Mein Ansatz, als ich noch Sport unterrichtet habe oder wenn ich mit Kids irgendwie Sport mache oder mal eine Vertretungsstunde gab, ist immer, dass Kinder Spaß haben müssen an Bewegung. Und am Ende geht es mir nicht darum, und ich komme aus dem Turnen, ob die einen Felgumschwung vorwärts, rückwärts können, ob die irgendwie ein Rad schlagen können, auf Händen stehen können oder ob die irgendwie einen Dreier beim Basketball werfen können oder einen perfekten Korbleger. Am Ende, finde ich, muss jeder Mensch für sich einen Ausgleich finden. Und ich behaupte, jemand, der sagt, er hat keinen Spaß am Sport und an Bewegung, hat noch nicht die richtige Bewegungs- und Sportart für sich gefunden. Und ich fände, wir müssen ein breites Portfolio an Sportarten anbieten oder an Bewegungsformen. Also ich würde es gar nicht fest an so klassischen Sportarten machen, sondern wir müssen Menschen begeistern. Und das können wir, glaube ich, nur, wenn ich Fußball unterrichte oder auch wenn ich Basketball unterrichten müsste, das würde vielleicht schon besser gehen als Fußball, aber dann könnte ich dafür keinen begeistern. Und meine Reform im Sportunterricht wäre, dass wir die Leute, die eine Kompetenz und eine Leidenschaft für bestimmte Sport- und Bewegungsformen mitbringen, dass die das vermitteln. Und am Ende wäre es mir eigentlich fast egal, was da im Curriculum steht, weil am Ende wäre es mein oberstes Ziel des Sportunterrichts, dass jeder am Ende der Schulzeit rausgeht und sagt, geil, ich habe meine Sport- und Bewegungsform gefunden, die mir langfristig dazu hilft, irgendwie gesund zu bleiben, bewegt im Alltag zu bleiben, resilient zu bleiben und vielleicht auch einfach mal einen Ausschalter zu finden. Also ich habe es heute geliebt. Ich war seit 2 Monaten mal wieder im Training und es war einfach eine Stunde, wo ich dachte, Kopf aus. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was ich irgendwie morgen für die Schule machen muss, was jetzt irgendwie privat die nächsten Wochen ansteht, sondern ich habe einfach nur Sport gemacht und es war der perfekte Reset-Knopf.
Entschuldigung, Christian?
Ja, das heißt, also wenn ich das so übertragen würde auf Tims Frage so nach Inhalten, ja, oder so Veränderungen, würdest du, verstehe ich das so, dass das fast schon ein bisschen ein Credo war zu viel anbieten, so viel wie möglich Möglichkeiten geben, Erfahrungen zu sammeln, dann aber natürlich muss automatisch die Länge da gekürzt werden. Also vielleicht auch an den klassischen Sportarten vielleicht ein bisschen abknapsen und moderne Trendsportarten mehr in die Schule, um eben möglichst viele...
Auch das. Ja? Also ich als klassische Turnerin, ich liebe Turnen, eine der für mich schönsten Sportarten der Welt, gepaart mit rhythmischer Sportgymnastik etc., habe in der Schule nie Turnen unterrichtet, sondern Parkour, weil es irgendwie offener war, die Bewegungszeit war höher, es war noch nicht ganz so komplex. Und wenn Kinder merken, ich habe irgendwie Bock so auf komplexe Bewegungen irgendwie, ne, mich turnerisch irgendwie um den Barren winden oder so, dann sehe ich da schon eher den organisierten Sport, dann zu sagen, da brauchen wir auch wieder mehr Kooperation, mehr Kommunikation auch zwischen schulischem Sport und außerschulischem Sport, zu sagen, okay, hey, hier, ich habe jetzt ein Kind, ich merke, die hat richtig Bock, irgendwie sich turnerisch zu bewegen oder die ist tänzerisch total begabt oder hier gibt's jemanden, der ist irgendwie 2 Meter groß und hat Bock auf Basketball, dann brauche ich die Kontakte in den Sport, in die klassischen Sportarten, in die Verbände, in die Vereine, in die kommerziellen Anbieter zu sagen, hey, hier, das wäre deine Sportart, geh doch mal dahin.
Mhm. Können wir fast hier kurz einen Gruß rausschicken an unser Mainz-Sport-Projekt. Die machen ja sowas in der Art hier, gell, an der Uni Mainz. Aber ich habe noch eine Phrase von dir gerade aufgegriffen, die mich ein bisschen getriggert hat. Gerade die muss ich ja noch mal kurz zitieren, weil wir schon mal eine Kollegin hier hatten, die schon mal hier zum Besten gegeben hat. Und die ist, glaube ich, also die, sehr diskutabel, würde ich fast sagen, ja. Du hast eben so gesagt, ein Kind, was noch keinen Sport für sich gefunden hat, hat noch nicht den richtigen Sport für sich gefunden. Sind wir da nicht, wir Sport, ich spreche jetzt mal aus unserer Dreierperspektive, sind wir nicht, wir drei sportaffinen Menschen, ist das nicht ein großes, ich sage jetzt mal, ein großes Statement zu sagen, unser Ding, unser Sport hier ist wirklich für jeden etwas, auch wenn derjenige es in seinem Leben absolut hasst, muss man nicht auch einfach Menschen akzeptieren, die in der Schule Sportunterricht einfach hassen und jeden Inhalt hassen, egal was wir ihnen anbieten?
Dann hast du mir nicht ganz richtig zugehört. Okay, ich habe nicht gesagt, dass nicht jeder den richtigen Sport oder Bewegungsform gefunden hat. Mir geht es nicht darum, dass jeder eine Sportart findet und sagt, ich gehe jetzt in den nächsten Sportverein. Was wir aber brauchen, ist eine Gesunderhaltung der Gesellschaft. Ne, unsere Krankenkassen würden das, glaube ich, bestätigen. Und für mich gehen auch Bewegungsformen. Und wenn jemand
okay,
nur für
das habe ich synonym verwendet, Julia, muss ich dir ehrlich zugeben.
Okay, aber dann würde ich dir gerne von einem Beispiel
erzählen.
Kann
ja nicht einfach faul auf der Couch liegen.
Okay, Julia, du kannst.
Ich würde gerne ein Beispiel aus meinem engsten Freundeskreis. Ich habe eine gute Freundin, als die mich kennengelernt hat, hat gesagt, boah, Julia, ich habe Sport gehasst. Mhm. Ich habe nichts für mich gefunden. Ich finde Sport furchtbar. Ich hasse Schwitzen. Und die ist jetzt in Darmstadt in einem Pole-Dance-Studio. Und seitdem die das für sich entdeckt hat, macht die sogar fleißig Sachen, die sie, ne, die hat dann angefangen, Klimmzüge zu machen, weil sie das eben brauchte, weil sie für sich eine Bewegungsform auch eher was Künstlerisches gefunden hat, wo sie gesagt hat, hey, da bewege ich mich zu Musik, da mache ich jetzt irgendwie was an so einer Stange als Sportart jetzt sogar, die fängt jetzt an, Wettkämpfe zu machen, und die war die allererste, die gesagt hat, ich hasse Sport, ich will das nicht. Und der habe ich damals auch gesagt, ich glaube, du hast noch nicht die richtige Bewegungsform für dich gefunden. Und jetzt hat sie was gefunden, was sogar unfassbar anspruchsvoll ist. Und die wird da stetig besser. Die macht jetzt ihren ersten Wettkampf. Und das hätte die wahrscheinlich vor 3-4 Jahren niemals von sich behauptet. Weil die genau wie du gesagt hat, ich hasse es.
Was ich interessant finde, ist, dass du mit so einer Flexibilität, Variabilität an den Kulturgegenstand Sport rangehst. Das könnte man auf jedes Fach anlegen und sagen, das muss den Kindern Bock machen. Die sollen lesen, was sie gerne lesen. Die lesen auf TikTok, gib ihnen TikTok. Die bewegen sich in der Trampolinhalle, gib ihnen die Trampolinhalle. Aber Schule ist auch eine Institution, die ja verlässlich Kulturgegenstände weitergibt, von einer Generation an die andere, um ein Wir zu kreieren. Und deswegen gibt's Curricula. Das heißt, man muss sich über so ein Curriculum, das ist meine Analyse, insofern unterhalten, dass man sich überlegt, was macht uns, wer auch immer dieses Wir ist. Ich glaube, wir müssen tatsächlich von Deutschland sprechen, im deutschen Schulsystem. Was ist der Kulturgegenstand Sport in Deutschland? Und dann, finde ich, ist es nicht ganz so einfach zu sagen, die Kinder sollen einfach Bock haben. Das ist der eine Kritikpunkt. Und der andere ist, du setzt Gesundheit als ein zentrales Ziel des Sports. Das würde ich nicht tun. Ich finde Gesundheit einen der schwächsten und auch traurigsten Ziele, mit denen man jungen Menschen begegnen kann. Der Sport hat die Möglichkeit, ist ein zweckfreies Geschehen, hat einen spielerischen Kern. Darin kann man Freude und Unnützes entdecken. Darin kann man aufgehen. Gesundheit kommt ab 40. Toll, wenn man sich damit vorbereitet. Oder ab 30, keine Ahnung. Aber doch nicht mit 12 und 13. Da muss es, hast du recht, da muss es Bock machen. Aber dann kann ich ja nicht durch die Hintertür kommen und ja, es ist wie wie Erstlesebücher ist das hier. Hier, ich gebe dir ein Buch, das ist vermeintlich spannend, aber eigentlich will ich, dass du lesen lernst. Und deswegen sind die Geschichten so scheiße da drin. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich würde Gesundheit komplett raushalten aus der Schule. Und ich würde auf die Zweckfreiheit fokussieren. Und ich würde mir darüber Gedanken machen, was macht den kulturellen Kern aus? Und dann sind es vielleicht doch wieder Sportarten.
War das eine Frage?
Nee, das war ein Kontra gegen deinen Reformansatz.
Genau, also würde ich dir zustimmen. Also wenn du Gesundheit heraushalten möchtest, dann kannst du das gerne machen. Ich verstehe den Ansatz. Für mich ist Gesundheit total wichtig und ich glaube, dass gesellschaftlich Gesundheit total wichtig ist, weil ich merke, wie ungesund Kinder mittlerweile sind. Wir haben von psychischen Erkrankungen gesprochen, wir sprechen von Übergewicht. Und ich finde, wenn es nach mir geht, wir können es nicht akzeptieren, dass es Menschen gibt, die ausschließlich auf der Couch liegen, weil das macht Menschen ungesund. Und ungesunde Menschen sind irgendwann nicht mehr glücklich. Die haben dann nicht nur körperliche Beeinträchtigungen, sondern auch eben psychische Beeinträchtigungen. Und ich finde, vielleicht sollten wir gerade im Sport diesen Gesundheitsaspekt wieder hervorheben. Ich hatte am Dienstag das Vergnügen, dass ich in Berlin beim Bewegungsgipfel war. Und ich würde gerne, man mag von Karl Lauterbach halten, was er möchte, oder was man möchte, aber er sagt, wenn man ein Medikament erfinden würde, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen heilt, Depressionserscheinungen mildert oder sogar heilt, vor Alzheimer bewahrt, dann wäre das in Gold nicht zu bezahlen. Und wir haben aber etwas, was genau das liefert, nämlich den Sport. Und warum schaffen wir es denn nicht, junge Menschen zu motivieren und den Bock auf dieses Allheilwundermittel zu machen. Ich würde denen auch nicht kommen und sagen, du musst das machen, damit du gesund bleibst. Nein, du musst das machen, weil dir das gut tut.
Aber dann fokussiere ich auf eine ganz bestimmte Art des Sports und alles, was bewegungslos ist, fällt raus. Also wenn ich dann Bewegung setze, dann habe ich eigentlich andere Inhalte. Und was man, so wie ich eine Forschungsdiskussion wahrnehme, ist das zentrale Mittel, zur Bewegung zu kommen, eigentlich die Verwegung, dass die Kinder von zu Hause zur Schule sich hinbewegen, dass die Kinder ihren Stadtraum so attraktiv finden, dass sie sich darin bewegen, dass der Sportunterricht da ganz, ganz wenig tun kann. Und deswegen würde ich sagen, dass halt wir aus dem Sportunterricht raus und konzentrieren uns auf das eigentlich, auf den eigentlichen Fachkern. Und da finde ich die pädagogischen Perspektiven eigentlich ganz gut. Gesundheit ist eine Perspektive und das stört mich immer total, wenn man an junge Menschen rangeht und sagt, ey, das müssen die machen, weil die gesund werden. Das finde ich traurig, weil sie das eigentlich nicht wollen. Sie also, wollen das aus anderen Gründen machen. Wir wollen, dass die gesund werden, weil wir denken, dass das ist erzieherisch, okay.
Ich würde an der Stelle, weil du ja mich auch nochmal nach dem Kulturgutsport gefragt hast, also wenn du mich fragen würdest, was ich in Schule verändern würde, ich würde gerne den Sportunterricht beibehalten und da können wir über die Curricula sprechen. Da gibt es sicherlich kluge Wissenschaftler, die sich damit Gedanken machen, was Kulturgutsport eigentlich bedeutet. Und für mich als irgendwie hochprofessionelle Ehrenamtliche ist Sport und Kultur, die aus einem sehr tradierten Verband kommt, auch total wichtig. Also ich möchte das auch beibehalten, weil ich glaube, das hat einen unfassbaren Wert und alles, was mich heute auszeichnet, habe ich im Sport gelernt. Und ich wünsche mir aber eine tägliche Bewegungsstunde, dass wir nämlich quasi Sport und Bewegung quasi trennen. Ne? Also das, da reden wir von aktiven Schulwegen, da reden wir von, Hamburg macht das sehr gut mit seiner Active City, wie können wir unseren Lebensraum aktiver gestalten?
Da bin ich dabei.
Und dann können wir das quasi trennen auch von dem klassischen Kulturgutsport.
Ja, da bin ich dabei.
Dann sind wir uns ja doch wieder einig.
Ja, genau. Nee, was ich damit eigentlich nur andeuten oder mal durchspielen wollte, dass diese Reformideen ja überall abprallen können. Bei dir, an mir, bei uns, an anderen. Und du kannst gleich mal kurz vom Bewegungsgipfel ja berichten. Die Frage ist, wie setzt man die Mission jetzt eigentlich um? Also da würde ich gerne mal in deine Zukunft schauen. Du hast Ideen, die sind groß, ne? Die kannst du aber auf 90 Sekunden auch runterpitchen. Du kannst es erklären. Was ist der Weg? Wie hilfst du jetzt dieser Gesellschaft?
Darf ich da kurz reingrätschen, Tim? Weil das ist eine tolle Frage eigentlich, um gleich aus dem Podcast so ein bisschen rauszugehen. Weil wir haben einen letzten, ich mach nochmal hier.
Achtung.
Einen letzten Blog, den wir unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen wollen. Und das nennt sich T.O.B.
Bild.
T.O.B.
Ach, das ist das schon,
Ties or Bindle.
Ach, das stimmt, das haben wir ja auch noch.
Teils oder Bindel. Ja. Wir sind zwar schon ein bisschen, hier steht bei mir nach 55 Minuten, wir sind ein bisschen spät dran.
Ich fühle mich ein bisschen wie das Versuchskaninchen hier mit
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ist auch echt leid.
Wir wissen beide noch nicht so ganz genau, was passiert. Aber wir werden jetzt, auch für euch, ihr Lieben da draußen, wir werden jetzt jede Folge 5 random Facts präsentieren.
Denn Christian, es geht ja auch um die Menschen, die den Podcast machen.
So, man weiß ja schon,
die Leute wollen doch was nicht über dich, aber über uns keine Ahnung. Erfahren. Ja. Die wollen uns kennenlernen.
Ich glaube, uns kennenlernen. Ich bitte dich, wenn man uns 46 Folgen gefolgt, also dann kannst du ja schon ein genaues Persönlichkeitsprofil von mir erstellen mittlerweile.
Was wir alle dann müsste man das jetzt lösen können.
Ich glaube, wenn ich hier so durchgucke, fast alles schon mal irgendwann erzählt. Eben, aber
jetzt werde ich wahrscheinlich geoutet, dass ich noch nicht...
Nein. Ist schon tricky. Also ich werde 5, also wir wechseln uns immer ab. Heute bin ich dran. Nächstes Mal liest Tim vor. Ja, ich lese praktisch 5 Facts vor, also Statements, die auf eine Person und auch wirklich nur auf eine, ihr Lieben, ihr da draußen dürft mitraten, auf eine Person, entweder auf den Kollegen Bindel Tim oder auf den Kollegen Theis Christian.
Das ist random verstreut. Es können auch 5 von einer Person sein oder es teilt sich 2-3 oder 1-4. Wie auch immer.
Genau, wie auch immer. Wir wissen es selbst. Doch, wir wissen es. Wir wissen es selbst.
Es ist ein bisschen wie Torwandschießen. Triffst du oder triffst du nicht so, ne?
Ach stimmt, das ist ja der Nachtitel.
Torwandschießen.
Oh Gott, ja. Theis or Bindel, das Torwandrätsel.
Das Torwandrätsel.
Ja, wunderbar. Also
unfassbar kreativ, Wahnsinn.
Ja, finde ich auch. Hatten wir in einer Nacht- und Nebelaktion festgezurrt.
Gut, dass wir keine Note dafür kriegen.
So, genau.
Aber die Kompetenz
aber
haben
vielleicht
wir.
Ein Niveau.
Julia,
genau. Kriegt auf jeden Fall ein Bienchen fürs Mutti hin, so, wenn ihr wollt.
Nicht keine traurige Wolke oder sowas. Okay, also wir geben dir so nach jedem Statement so 3-5 Sekunden und dann musst du entweder Tim Bindel oder Christian Theis
aber auch genauso, mit Vor- und Zunahmen bitte.
Ja. Und auch mit Schnipsen.
Ja, genau. Also nein, das Schnipsen kannst du gerne weglassen. Also, ich glaube, das System ist verstanden. Und wenn ihr draußen es noch nicht verstanden habt, dass die Chance hat Julia ja nicht. Aber ihr könnt dann mal 2 Minuten zurückspulen und euch das Ganze nochmal anhören, wie das jetzt abläuft.
Und machst du da so Jubel- und Torgeräusche dahinter dann zu Hause?
Wann denn? Also, Tim, ja, das haben wir noch gar nicht besprochen.
Ja, wenn
wann
getroffen lösen oder nicht denn getroffen auf? Ist, immer wann? Direkt danach, ob das ein Treffer war oder nicht. Ja, ja.
Ah, okay.
Es wird geschossen so und dann sagen
also,
wir,
ich würde mir
Jubel
jetzt wünschen,
dann,
wenn ich jetzt hier quasi aktiv mitgestalten kann, ja, dass wenn es richtig du. Ist, genau, hätte ich gern so ein Oh. Und wenn ich es getroffen habe, dann wie so ja. einen richtig geilen Stadionjubel.
Ja, das musst du irgendwie reinfummeln.
Okay, warte, da fummel ich nicht rein.
Also habt ihr die Jingles hört, abgeschafft, aber das geschafft. Kann man jetzt ja schon reinmachen.
Ja, dann unterhaltet euch nochmal 10 Sekunden, ich suche hier gerade was. Ja.
Jetzt brauchst du das vielleicht nicht.
Okay, Tim, womit füllen wir jetzt die Lücke?
Ich glaube, er schneidet das nachher. Wissen wir aber nicht. Okay. Aber wir können über den Christian ein bisschen sprechen. Der ist ein sehr engagierter Mensch, ne? Oder wie kommt er dir vor?
Hochmotiviert vor allem.
Ja. Oh, wow, komisch, dass er nicht früh aufsteht, findest du nicht?
Das lasse ich selbst. Das passt eigentlich. Ich dachte, der so ein 5 AM Club.
Ich hab
das
total
ist ja, glaube ich, gerade en vogue. Aber okay, so eine Leute. Nachteule offensichtlich.
Ich bin fertig. Ich bin hier, also jetzt muss ich wirklich Multitasking hier gerade. Ich versuch's
ich
mal live.
Ich habe um 8.15 Uhr meinen ersten Termin. Ich freue mich drauf.
Ich arbeite also, morgen im Homeoffice.
Ich verstehe nicht, warum man sich so früh Termine legt. Kann ich nicht nachvollziehen.
Damit man mehr arbeiten kann und erfolgreich wird.
Ja, aber es ist ja auch schön, dass jeder das so machen kann, wie er möchte.
Mhm. Genau,
absolut. Endlich hast du es geschafft. Du bist an der Uni.
So, also, das Torwandrätsel. Statement Nummer 1. Ich habe mal bei einer ZDF-Serie mitgespielt.
Christian. Thijs.
Oh no!
Leider nein. Tim Binde.
Nee, jetzt hätte ich gerade nachher aus Google
kannst
war.
Du nachher ja, was toll. Erzählen, toll. Ja? Ich war in 2 verschiedenen Sportarten beim Bundesfinale von JTFO.
Christian?
Oh no!
Ah, ist aber auch schwer.
Ist aber auch schwer.
Ist auch schwer.
Ist schwer.
Tim schmeißt mich gleich raus ja. hier, glaube ich.
Du hättest das wissen können, weil ich so auf den Sportarten beharrt bin, dass ich da ja. durchaus versiert bin.
So, jetzt ja. könnte man, das ist vielleicht, jetzt könnte man drauf kommen hier auf das nächste. Also, ich hatte in der 8. Klasse eine 5 in Englisch.
Darf ich eine Rückfrage stellen? Lag Englisch in der 1., 2. Stunde?
Rückfragen sind nicht gestattet.
Ach, dann sage ich jetzt wieder, Christian, irgendwann muss es ja statistisch mal klappen.
Oh no!
Oh,
Julia, das passt aber alles überhaupt nicht zusammen.
Ja, das
Julia,
ist ja alles völlig
jetzt musst du, jetzt muss aber sehr Christian gut, ja. Thijs kommen. Lass dich nicht.
Ich bleib bei meiner Strategie, bei egal Roulette. Was du jetzt sagst. Immer,
Christian kann Roulette. Nicht alles gemacht
alles
haben.
Rot.
Ja.
Ja.
Oder alles nicht gemacht haben.
Das stimmt.
Genau. Statement 4. Ich hatte 13 Jahre lang Klavierunterricht.
Boah, ey, es ist super schwierig, euer Format. Verdammt. Jetzt sage ich Tim und wahrscheinlich ist es falsch.
Oh, no.
Oh, ist das traurig.
Aber
ist
wenn ich traurig. Alle falsch mache, ja. habe ich es ja eigentlich quasi auch alles richtig
aber
gemacht.
Guck mal, beim ZDF-Sportschuh treffen die manchmal gar nicht oder nur einmal.
Ja, die haben auch nur 3 Schüsse.
Aber Fußball ist auch oder? Nicht meine Sportart. Vielleicht 6 hätten wir es das nächste Mal irgendwie mit ja, Touren verbinden können.
Du, aber eins hast du noch. Eins okay. hast du noch eins.
Aber ich stehe auch auf die 4F und jetzt habe ich 4-mal was wenn falsch
du,
gemacht.
Ja. Wenn du das richtig
die
machst.
Die 4F übrigens, das Logo des Deutschen Turnerbundes. Frisch, fromm, fröhlich, frei für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen.
Wir holen noch deinen Podcast.
Machen wir auch alles. Wie viel Zeit haben wir noch? Kommt alles in die Shownotes.
Genau, das packen wir alles rein.
Aber wenn also, du jetzt richtig liegst, hast du auf jeden Fall schon mal den Rekord. Und wir wollten das ja so machen. Es gibt ja auch für einen guten Zweck, den der oder diejenige bestimmen kann, der alle getroffen hat, der löst dann das Geld aus. Und wir sammeln dann für jeden...
Das sagt ihr mir jetzt, nachdem ich es viermal falsch
ja,
gemacht
habe. Ich kenne die Regularien nicht mehr.
Wir tun für jede richtige Antwort, für jede richtige Antwort tun wir einen Zehner, oder?
Ja, genau.
Für jede richtige Antwort tun wir einen Zehner.
Das ist der Jackpot. Pot.
Das ist der Jackpot.
Und wer es mal schafft, alle zu
und irgendwann
treffen,
mal nach 10, 20 Folgen,
das bestimmt. Das,
der darf genau, für meine Charity Christian Thijs ohne Yacht.
Christians Mission, die 25.000.
Ich würde sonst auch nochmal die Deutsche Kinderturnstiftung ins Spiel bringen.
Okay,
okay, die letzte.
Komm,
so, Julia,
komm.
Here we go. Komm, den ersten Zehner hauen wir in den Pott.
Das muss jetzt leicht werden.
Mein Lieblingskuscheltier habe ich als Kind beim Schach erspielt.
Boah, ist echt super schwer.
Das ist jetzt voll einfach, finde ich.
Tim.
Oh mein Gott!
No!
Sie hat kein einziges... Wie kannst du Vize-Miss Germany geworden sein, wenn du nicht eine Sache über Christian Thijs und Tim Windel weißt?
Ja, das stimmt offensichtlich. Aber ich habe ja gesagt, ich muss nicht perfekt sein, ich will ja nur Miss Germany werden.
Ja, okay.
Aber man muss auch dazu sagen, damit ihr auch wisst, was bei einer richtigen Antwort... Ja,
also jetzt wenn man das Geräusch...
5 Falsche ist was? Auch nicht so leicht. Dafür muss man auch
also
sagen...
Also 5 Falsche ist genauso wahrscheinlich wie alle richtig.
Das stimmt.
So nehme ich hier.
Das stimmt, wenn es geraten ist. Ja, da hast du vollkommen recht. Lieblingskuscheltier, hast du es noch? Bring doch mal mit zum Podcast.
Bring ich mit, mache ich ein Foto? Oh, weiß nicht.
Ja.
Hab ich noch,
was war es denn?
Es war ein liegender Bär, so auf allen Vieren.
Ja, mag
und den habe ich genannt.
Habe ich zwar zum Lesen gehabt, im Nacken.
Genau, richtig.
Du auch?
Ja, der ist dann so leicht, der ist ein bisschen eklig geworden.
Ja, so, kenne ich.
Ja, aber dann war ich ja gar nicht so schlecht, wenn du auch so einen
stimmt.
Bären hattest.
Aber ich habe ihn nicht beim Schach gewonnen, sondern bei der Oma geschenkt bekommen.
Wie hieß dann deiner?
Hatte keinen Namen. Ich habe nicht mein Kuscheltier einen seltenen Namen gegeben.
Oh doch, ich schon. Und ich habe den kuriosen Namen, Christian war mein Name und den habe ich beim Schach gewonnen. Mhm. Ja, habe ich Grisha genannt.
Es ist, und dann kuschelt er morgens um 8 Uhr, wenn die anderen in der Schule sitzen und Mathe lernen.
Liegt also ich merke an Kreativität, das scheint es dir nicht zu sein. Ja. Ich habe immer noch mein Lieblingskuscheltier, ist ein Schaf und es heißt Schafi. Richtig.
Das darf man nicht. Das darf man nicht. Das habe ich unseren Kindern verboten. Kuscheltiere dürfen nicht das Tier.
Wer sagt denn, dass man das nicht darf?
Wir, das ist eine Hausregel. Du darfst das vielleicht, aber wir dürfen das nicht. Kuscheltiere dürfen nie das Tier sein und auf I endend. Wurm okay. Darf nie Wurmi heißen. Das ist verboten.
Ich bin Vize Miss Germany, ich darf
okay,
das.
Alles klar.
Bist du Timmy?
Das ist Trauma. Ich habe eine Folge, eine Sechsteil, das mitgespielt. Stress in Straßburg. 1990 ging es um die EU und Wiedervereinigung. Furchtbar schlechte Serie.
Konnte ich ja überhaupt nicht wissen. Ich bin 91 geboren.
Ach Mist.
Ich hatte gar keine Chance. Also ihr habt die Frage einfach schlecht ausgewählt. Ich hatte gar keine Chance, hier zu gewinnen.
Doch, also weil ich bin sehr englisch-affin. Also dass Tim Bindel eine...
Ach, das hätte ich an deinen Kategorien merken müssen. Okay,
richtig,
sorry.
Das ist ja.
Man muss echt um die Ecke.
Also super fiesen Lehrer
als,
da auch
als Hinweis an alle nachfolgenden Gästinnen und Gäste hier, also da muss man schon wirklich echt ums Eck denken. Also ja, nehmt euch die 5 Sekunden.
Wer weiß, was wir sonst so präsentieren.
Aber Julia, jetzt geht's nochmal abschließend um dich. Ich hatte, auch wenn wir schon so in der Zeit weit fortgeschritten sind, würde ich trotzdem gerne mal die nächsten Schritte von dir nochmal erfragen. Wie kommst du der Umsetzung näher?
Also der nächste wichtigste Schritt ist offensichtlich, dass wir nochmal einen zweiten Termin brauchen, weil wir noch gar nicht alles geschafft haben. Das machen wir irgendwann nochmal. Wie komme ich der Umsetzung näher? Ich verstehe mich als Brückenbauerin zwischen Politik, Gesellschaft und Schule. Und ich glaube, das, was es braucht, ist jemanden, der all das, was an Wissen und Kompetenz da ist, irgendwie mal zusammenfasst und vielleicht auch übersetzt. Und ich glaube, wir wissen irgendwie ganz viel und wir schaffen es selten, das in Richtung Politik zu kommunizieren. Und ich habe durch mein Ehrenamt als Vorsitzender der Deutschen Turnjugend mittlerweile ein sehr gutes, funktionierendes politisches Netzwerk, was ich nutze, indem ich regelmäßig in Ausschüssen im Bundestag spreche, jetzt demnächst erst wieder am 10.04. einmal in der Kinderkommission zum Thema Schule und Sport.
Schönen Gruß von mir, weniger Gesundheit.
Mal gucken, ob ich das in meinem Skript unterbringe.
Okay.
Und am gleichen Tag auch noch im Familienausschuss auch zum Thema Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Sport. Also das sind einfach Themen, da habe ich ein gutes Netzwerk, da habe ich auch regelmäßig Gespräche mit Abgeordneten und die fragen ja immer, was möchte denn Gesellschaft?
Die Abgeordneten muss man kriegen, ne?
Die Abgeordneten. Ja, tatsächlich ist es das. Also politisches Lobbying funktioniert vor allem über die Abgeordneten und über die, mit denen man sich gut versteht, weil
Christian schüttelt irgendwie so distanziert den Kopf.
Das machen wir dann oft. Wir sprechen politische.
Zu gewinnen?
Ich glaube, wir sprechen das lieber nochmal off-topic. Das verschreckt sonst vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, weil ich da schon dann auch irgendwann sehr nerdig werde.
Nein. Liebe Abgeordnete, die den Podcast hören, lasst euch überzeugen von Julia. Und du bist aber noch nicht am Ende. Was verkaufst du denen?
Ja. Ich bin nur, hallo, weil Tim mich gerade so kopfschütteln
anmoderiert hat. Mimik hat
ja,
dich
ja, aber ich bin über den Begriff Lobbyismus nur mal wieder gestolpert. Ja, ich finde, das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Der nicht unbedingt immer positiv besetzt sein muss.
Ja, genau.
Ja.
Also, liebe Hörer.
Aber ich bin Lobbyistin für Kinder und Jugendliche. Mhm.
Ja, das ist ein ehrenwertes Anliegen, was ich auch unterschreibe.
Liebe HörerInnen da draußen, Christian Theis Mimik ist für uns immer ganz relevant hier am Podcast-Tisch. Auch wenn er nicht spricht, man merkt doch, ob er dabei ist, ob er ablehnt.
Jetzt lächelt er.
Ja, jetzt lächelt er ein bisschen.
Okay, sehr wichtig.
Julia, jetzt bist du wieder dran.
Und ich merke halt, dass der Job, den ich halt gerade mache, nämlich mit in der Schule sein, da oft Hürden in den Weg stellt und ich habe heute meinen Teilzeitantrag abgegeben. Das heißt, mein Wunsch wäre es tatsächlich, mich dem Thema intensiver zu widmen. Jetzt kann man natürlich fragen, du stehst dafür, in Schule irgendwie mehr zu machen. Ja, aber ich möchte halt nicht nur an meiner eigenen Schule mit den Kids, die bei mir im Unterricht sind, irgendwie was verändern, sondern ich würde gerne den Rückenwind, den ich jetzt habe als Vize Miss Germany, nutzen, um mal so ein bisschen am System zu rütteln. Mir ist klar, dass die Revolution des Bildungssystems, manche würden sagen, utopisch ist. Ich sage, es ist ein langer Change-Prozess, es ist ein langer Weg, den wir gehen müssen. Es ist ein Marathonlauf, um mal in sportlichen Bildern zu bleiben. Und ich würde mir wünschen, dass ich es schaffe, in den nächsten 1-2 Jahren kleine Sprints einzulegen, kleine Erste-Hilfe-Maßnahmen ins Leben zu rufen, mit denen wir Schule vielleicht im Kleinen schon etwas besser machen können. Und ich glaube, da irgendwie mich mit Leuten zu unterhalten wie ihr, die auch an dem Thema interessiert sind, aber eben auch mit anderen Bildungsexperten und da zu gucken, wo sind denn Synergien, wo sind Schnittstellen, wo kann man denn Kräfte bündeln und das irgendwie übereinzubringen und zum einen irgendwie auch vielleicht in die Gesellschaft zu tragen und Leute dazu zu animieren, was können wir denn besser machen und zum anderen diese Themen aber auch in Politik zu tragen und zu sagen, hey, ihr seid die, die die Rahmenbedingungen schaffen und solange die Rahmenbedingungen nicht gut sind, wird das hier auch nichts besser und wir können es eben aus dem System heraus nicht erwarten, weil dafür ist keine Ressource da. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft alle mutig sind, auch mal von althergebrachten Sachen loszulassen, Schule mal neu zu denken und nur weil wir vielleicht Kleinigkeiten verändern und dann die nicht funktionieren, heißt es ja nicht, dass wir die dann nicht beibehalten müssen, sondern vielleicht müssen wir dann mal Sachen ausprobieren und sagen, okay, die waren es jetzt nicht, dann machen wir mal was anders. Aber es so beizubehalten, wie es jetzt ist, ist für mich keine Option. Und genauso wenig ist eine Option zu sagen, das Ding ist so komplex, das wird sich nicht ändern, weil das kann auch keine Option sein, weil es wird sonst irgendwann gegen die Wand fahren.
Und genau das haben wir uns nach Staffel 1 gedacht. Das Ding ist so komplex, das wird sich nicht ändern. Und es hat sich geändert. Ihr merkt schon, ich möchte so langsam ins Abmoderieren kommen. Wir sind ziemlich lange schon dabei, aber es
ihr seid
hat
doch
sich
eh schon
gelohnt.
Alle eingeschlafen, oder? Hallo!
Genau, das
jetzt nochmal ein Jingle einspielen.
Kann man ja noch sagen,
hallo.
Ihr Lieben,
schön.
Wenn ihr das jetzt mittlerweile abends im Bett hört, wir haben extra auch deshalb keine Jingles mehr, damit ihr nicht wieder aus dem Einschlummern gerissen werdet. Aber abseits davon kann ich zusammenfassen, dass ich das eine sehr bunte, aber auch tiefe und auch sicherlich hier und da diskutierende Runde fand, was ich schön finde. Und ich glaube, es sollte auch unser Anspruch sein an Staffel 2 oder ist mein Anspruch an Staffel 2, dass wir in vielen Bereichen übereinstimmen, dass wir in manchen Bereichen vielleicht auch gegenteiliger Meinung sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das werde ich auch so, oder das versuchen wir durch all unsere Themen beizubehalten. Und Tim, war deine?
Du warst kritisch.
Wie war deine erste?
Ja, total positiv. Meinung? Ich fand dich kritisch, wie du es auch sein wolltest. Ich fand mich schlau, hast vielleicht am Ende auch gemerkt. Und ich fand.
Da kann er selbst nicht ernst bleiben.
Ich fand Julia engagiert und cool. Also total.
Oh, das sind die Eigenschaften, mit denen kann ich gut leben.
Ja, nein, ich bin total bei dem Rütteln am System gerne dabei. Das ist ja in Wissenschaft und woanders ja auch immer komplex und deswegen. Das Streiten gehört irgendwo irgendwie dazu und es entscheidet sich vielleicht tatsächlich auch so, wer ist wem irgendwie sympathisch, wo kriegt man Brücken hin,
und
wie kann man gemeinsam
Streiten
was tun.
Streiten ist total super, solange wir die Werte des Sports, nämlich Fair Play, irgendwie aufrechterhalten.
Und und Empathie auch, also ich bin ja auch immer lernfähig, also das ist vielleicht auch so eine Sache, mir kann man ja noch beibringen, dass was anderes wichtig ist, aber ich hoffe dir, dass du auf Menschen triffst, die auch Meinungen ändern können, weil da scheitere ich in meinen Prozessen häufig dran.
Am Meinung ändern?
Ja, dass Leute einfach mal sagen, wenn du mit ihnen diskutierst, zu dir dich angucken und sagen, geile Argumente habe ich noch nie so gesehen, stimmt, ich lag nicht richtig. Mhm. Das finde ich nicht mehr, das finde ich nicht. Und das sehe ich auch in unserer Kultur sehr, sehr häufig. Das sehe ich in politischen Diskursen und überall. Und das würde ich vielleicht allen uns da draußen und also dir viel Glück wünschen, bei dem dann Leute wirklich umzustimmen. Ich halte es für sehr, sehr schwierig und bin froh, finde es toll, dass du das so mit so Engagement angehen willst. Und wenn die EntscheiderInnen das da draußen hören an deiner Schule, lasst sie frei. Sie will das System verbessern.
Auf jeden Fall, lasst sie frei, lasst sie in Teilzeit oder was auch immer da passiert.
Lasst sie frei.
Vielleicht können wir noch zwei Sachen gerne promoten. Julia, Podcast von dir.
Genau, ich bin Host zusammen mit Pauline Tratz, einer ehemaligen Leistungsturnerin aus dem Deutschen Turnerbund. Und wir hosten den ersten Touren-Podcast von Staub zu Gold. Erscheint immer am ersten Donnerstag des Monats.
Von Staub zu Gold, also
gehört.
Pünktlich einen Tag nach uns sozusagen. Genau. Ja, wunderbar, könnt ihr fast durchhören.
Gefällt Ihnen das? Gefällt Ihnen auch das?
Genau.
Unbedingt.
Andere User haben das gekauft. Ja. So ungefähr. Also ihr Lieben da draußen, das war unsere erste Staffel von, erste Staffel, ich bin schon fertig hier nach den 90 Minuten. Unsere erste Folge von Staffel 2. Ihr könnt uns gerne wie immer texten auf allen Plattformen, die es so gibt, wie ihr das ganze neue Konzept findet. Ich kann schon mal ein bisschen anteasern, dass wir einige Themen, die wir auch heute hier angeschnitten haben, zum Beispiel auch das Thema freier Demokratie, also wirklich auch Themen, die den Sport und die Gesellschaft betreffen, die man sehr, wie anfänglich schon gesagt, auch polarisierend, die häufig polarisierend diskutiert werden, dass wir die hier unterbringen und davor uns auch nicht verstecken wollen. Ich möchte mich hierbei nochmal ganz herzlich, Julia, bei dir bedanken, dass du dich hierher begeben hast und uns über 90 Minuten lang als Gästin erfreut hast.
Vielen Dank für die Einladung und die nette Zeit mit euch. Ich würde jetzt auch nach knapp 90 Minuten sagen, es war eine coole Zeit. Danke.
Wie schön, das freut uns auch. Tim, schön, dass du auch in Staffel 2 wieder dabei bist.
Ja, ich habe einen ganzen Zettel voller Sachen, die ich noch nicht gefragt oder erwähnt habe.
Genau. Und wir begeben uns weiter auf eine Reise. 2024 wird, glaube ich, ganz spannend. Wir haben unsere lang angekündigten Academics gehen bald in die Produktion. Und wir freuen uns auf eine weitere gute Zeit mit euch. Tim, kann man das so zusammenfassen?
Absolut. Bleibt gesund da draußen. versucht auch mal früh aufzustehen, ist ja Frühling jetzt. Oh, da darf man nicht sagen, man darf nicht über das Wetter und die Jahreszeiten sprechen.
Ja, und vor allem früh aufstehen, das war heute schon so ein Streitthema.
Ja, Leute, das ist
bewegt euch, das kann man sagen, glaube ich.
Ja,
bewegt euch und bewegt was.
Ja, das ist doch schön, bewegt euch, bewegt was. Wir bewegen zumindest eure Trommelfälle weiter mit unseren gesprochenen Worten hier. Das war unsere erste Episode aus Staffel 2, Episode Nummer 47 aus der Turnhalle auf die große Bühne.
Ja, mit dem unermüdlichen Frühaufsteher
Christian Theiß.
Mit mir, Tim Bindel, und heute mit
Julia Schneider.
Ganz vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.